Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute am Donnerstag, den 11. Juni, in manchen Bundesländern Feiertag. Was ist heute? Christi Himmelfahrt, glaube ich, ne? Kann das sein?
Irgendeine Himmelfahrt.
Ja, irgendeine Himmelfahrt, dann nehmen wir die Christi Himmelfahrt. Setzen wir uns wieder zusammen, sprechen ein bisschen über Fahrradfahren, Profisport, Kulturteil haben wir heute auch einen kleinen. In Anbetracht der Tatsache, dass ja nicht so viel Rennen sind. Und man hat ihn schon kurz gehört. Liebe Grüße nach München. Hallo Thomas, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend. Hoffen wir, dass es kein Himmelfahrtskommando wird.
Nee, zwei Himmelhunde fahren zur Hölle. Nee, wie heißt das? Gibt es da nicht auch einen Film?
Da gab es mal einen Film, der hieß so.
Ja, aber war das so ein Trash? Weiß nicht, Bud Spencer
hat einen
Filmfilm?
Genau.
Ach, um Gottes Willen. Naja. Fahren hoffentlich nicht zur Hölle, da hast du vollkommen recht, sondern machen eine schöne Sendung für euch. Wir hoffen erstmal vorab, euch geht's allen noch gut oder wieder gut und euren Familien geht's gut und diese Corona-Geschichte, die uns ja jetzt hier auch die ganze Zeit begleitet, weil Fahrradrennen davon auch betroffen sind, geht so weit wie möglich an euch vorbei. Ja, kommen wir zu den Rennen. So, da sind wir auch fertig. Kommen wir zum zweiten Teil. Sonstiges. Da hast du ein wildes Potpourri zusammengestellt und ohne dass du es weißt, jetzt schon weißt, viele der Meldungen, die du da hast, also ich habe eben drüber geschaut, du glaubst gar nicht, wie viele Teile davon mit auch meinem späteren Kulturteil so sich überschneiden, beziehungsweise dort auftauchen, beziehungsweise eine Rolle spielen. Also zumindest eins, zwei fallen mir direkt ins Auge und da kommen bestimmt noch ein paar dazu. Deswegen, ja, starten wir einfach direkt, oder?
Ja, klar. Legen wir los.
Also, CCC, der polnische Schuhhersteller, Schuhfabrikant, steigt aus als Hauptsponsor seines so benannten Teams, lässt nach 3 Jahren seine Sponsorentätigkeit nieder. Und ich muss sagen, als ich es gelesen habe, so richtig überrascht war ich nicht. Was nicht jetzt daran liegt, dass ich ein wirklicher Kenner der Schuhbranche bin. Aber mir hat zuletzt jemand aus dem privaten Umfeld hier erzählt, der wiederum jemand anders kennt, der mehrere Schuhläden hat. Das ist da echt, also da sieht es wirklich ganz gruselig aus. Also so in der Schuhbranche, wenn sie nicht gerade online stattfindet. Also so Schuhläden vor Ort, denen geht es wirklich schlecht. Und da ja, ist das jetzt auch nicht wirklich überraschend. Meiner Meinung nach.
Nee, das hatten ja die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen und die hatten es ja schon vorher im Prinzip angekündigt, dass sie sich dann irgendwann zurückziehen werden und jetzt ist es so, dass der Teammanager Jim Okowitz da einen neuen Sponsor suchen muss am Ende der Saison. Ist natürlich so, dass sich jetzt dann viele Fahrer auch schon ja in gewisser Weise schon mal umschauen, was könnte man machen, wo könnte man vielleicht hinwechseln. Greg van Avermaet hat sich diesbezüglich auch schon geäußert, dass er einem Teamwechsel gegenüber offen stehen würde. Mhm. Aber für dieses Team ist ja keine neue Situation. Also das Team entspringt ja aus dem ehemaligen BMC-Team. Und bei denen war es auch so, dass der BMC sich zurückgezogen hat und man dann ganz, ganz lange zuwarten musste, bis tief in die Saison hinein, bis man dann doch noch mit CCC dann einen neuen Sponsor gefunden hat. Da war es dann ja auch schon so, dass viele Fahrer wie Richie Porte dann schon vorher Goodbye gesagt hatten.
Mhm. Ja, das ist auch wirklich, ich würde gerne manche Sachen jetzt schon sagen, die ich mir aber unbedingt aufheben möchte für meine spätere Besprechung. Das ist halt so ein Problem, was mir jetzt durch auch das Buch, was ich jetzt gelesen habe, nochmal wirklich so ganz, ganz, ganz bewusst geworden ist oder an Beispielen man es dann so miterleben konnte. Wie so ein Prozess laufen kann, auch wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen guckt. Und ja, da kann man einfach nur jetzt allen Beteiligten wünschen, dass da die Sponsorensuche positiv verläuft. Ist jetzt auch ein echt denkbar schlechter Zeitpunkt irgendwie, ne? Also klar, die Beteiligten werden es schon früher gewusst haben. Oder wie du schon gesagt hast, die Spatzen haben schon von den Dächern gepfiffen. Das kommt jetzt für die meisten wahrscheinlich nicht wirklich überraschend. Nichtsdestotrotz, unschöne Situation und im Moment wird es wahrscheinlich auch nur sehr, 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 sehr schwierig sein, da Gespräche zu führen, an die Leute ranzukommen und. Kann man hoffen, dass das für die Beteiligten da gut ausgeht. Das ich kann mir, ich weiß auch nicht oder möchte mir jetzt gar nicht vorstellen, wie das in anderen Teams aussieht, ne? Also werden den Fahrern ja jetzt, ich meine, klar, die Topfahrer, da wie es immer so ist, ne, die Topfahrer werden schon irgendwo unterkommen. Aber ich sag mal, 28 Fahrern, wenn da jetzt so ein Georg Zimmermann oder so ein Jonas Koch, weiß ich nicht, ob die schon mehrere Verträge da vorliegen haben, ne, auf dem Tisch.
Nee, klar, und ich fürchte, es wird auch jetzt nicht das letzte Team gewesen sein, bei dem sowas eintreten könnte.
Ja, mit Sicherheit.
Aber das muss man jetzt mal abwarten. Vielleicht dreht sich das Ganze auch wieder dann ganz schnell, wenn dann wieder Rennen stattfinden sollten.
Ja, schön, zu wünschen wäre es. Ne? Also, um jetzt mal ein paar Namen nochmal zu nennen, für die vielleicht nicht ganz so firm sind, da sind halt so Namen wie der schon erwähnte Greg van Avermaet, Matteo Trentin, Ino Sakkarin, Geschke, Serge Pauls mit dabei. Um nur mal so die berühmtesten oder diejenigen, die vielleicht die erweisten Erfolge vorweisen können, zu erwähnen. Ja, unschön. Starten wir nicht mit einem Stimmungskracher hier in die Sendung. Naja. Mailand Sanremo dagegen ist jetzt schon wieder verschoben. Und um es mal vorsichtig zu sagen, da geht es jetzt dann doch wieder so langsam los. Also wir könnten sagen, es dauert keine 2 Monate mehr, bis das erste Rennen stattfindet.
Ja, auf dem Papier zumindest. Weil ja, Mailand Sanremo, das war im ursprünglichen Rennkalender mal für etwas später angedacht, wurde jetzt aber Gerüchten zufolge wird es auf den 15. August verschoben. Da soll jetzt, also wir sind jetzt Stand Donnerstagabend, am Freitag die UCI, also morgen, einen Rennkalender detailliert noch veröffentlichen. Da wird es wahrscheinlich dann bestätigt werden, dass das auf den 15. August gelegt wird, was den Hintergrund hat, dass die UCI gerne die nationalen Meisterschaften am 22. August stattfinden lassen würde. Und das Problem aber für Mailand Sanremo, respektive für den Bürgermeister von Sanremo, ist, dass da auch der Nationalfeiertag ist. Mhm. Und also sich das überschneiden würde und somit die Stadt quasi lahmgelegt wäre, wo man sowieso schon eigentlich an diesem Nationalfeiertag auch noch andere Dinge geplant hätte.
Aber eigentlich ist also jetzt den Italienern den Radsport zurückzugeben mit diesem Rennen am Nationalfeiertag, also fände ich jetzt, man weiß natürlich nicht, okay, was gibt es da schon sonst für Planungen und so weiter und so fort, aber ein schöneres Bild kann ich mir auch eigentlich nicht vorstellen. Also er wird seine Gründe haben.
Nee, klar, aber da wird es, wie du schon sagst, noch Gründe geben. Und das zweite Problem ist, dass sich das dann mit dem Kriterium du Dauphiné überschneiden würde, Mailand Sanremo. A, würden dann natürlich viele Fahrer da nicht am Start stehen, die vielleicht auch da sonst gestartet wären. Und B, wird es dann halt eine Konkurrenzsituation in Sachen TV-Präsenz geben. Da gab es jetzt dann schon Signale seitens verschiedener Stakeholder, dass man dann versucht, Mailand Sanremo erst in den Abendstunden zu Ende gehen zu lassen und die Dauphiné ein bisschen früher, sodass sich da ja dann dementsprechend keine Konkurrenzsituation rausbildet.
Aber wenn man mal ehrlich ist, ne, das Rennen Mailand Sanremo ist ja jetzt auch länger als die letzte halbe Stunde, guckt es ja kaum ein Mensch, der nicht komplett vernördet ist. Insofern da eine Konferenzschaltung zu machen, ist vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee. Also,
ne, also. Nö, also es wäre vielleicht ganz gut, wenn dann Dauphiné irgendwie so gegen 16 Uhr, 16:30 Uhr vielleicht zu Ende geht und dann Mailand Sanremo gegen 20 Uhr, wo es dann sowieso nur die letzten 3 Rennstunden maximal nach dem
Tokino. Das ist schon sehr, sehr optimistisch, lieber Thomas, dass die letzten 3 Stunden bei Mailand Sanremo spannend sind.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es da noch signifikante Änderungen im Kurs, weiß man ja jetzt auch nicht. Und ja, dass man das dann auf jeden Fall so legt, dass beide Finals für Radsportfans noch einzeln zu gucken sind.
Also ich möchte dich dann in Zukunft zitieren dürfen mit dem Satz, die letzten 3 Stunden von Mailand Sanremo, ein Feuerwerk an Spannung, was man sich unbedingt anschauen darf. Das ist doch so jetzt ein bisschen verkürzt, ein bisschen verdichtet, wie es Journalisten ja so, und du bist der Journalist, nicht ich, machen. Na, also, oder? Naja, gut.
Ja, schon.
Schon. Naja, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Und ja, ich fände es eine schöne Idee, schöne Geste. Hoffe mal das Beste draus, darauf.
Und ja, wie gesagt, auf dem Papier sieht das jetzt schon mal alles ganz gut aus. Was nur die entscheidende Frage ist, der Sport kann ja so viel planen, wie er will, ist immer abhängig davon von Genehmigungen seitens der nationalen Staaten. Und da ist es momentan so, dass in Italien das Sportministerium mit verschiedenen Veranstaltern von Sportevents spricht. Und da gibt es jetzt das Gerücht, dass alle Sportveranstaltungen, die drin stattfinden, hinter verschlossenen Türen stattfinden sollen und draußen ohne Publikum.
Ja, was ich für schwierig kontrollierbar, schwierig, also jedes Verbot oder so muss ja Sanktionen irgendwie dann auch nach. Also ein Verbot ohne Sanktionen wär nicht toll, was nur an den gesunden Menschenverstand appelliert, aber die Geschichte hat mal bewiesen, dass es schlecht geht.
Ist ja schlicht und einfach unpraktikabel, weil ein Radrennveranstalter kann keine Strecke von 200 Kilometern komplett abgittern.
So, und wie willst du dann den Veranstalter, also die ASO oder den italienischen Veranstalter dafür haftbar machen, wenn dann auf einmal an der Strecke einer steht, ne, der gerade vom Milchholen nach Hause kommt und steht an der Strecke und auf einmal fährt
das. Da ist dann auch wieder die Frage, gilt das dann als Zuschauer oder gilt das dann vielleicht als Passant? Also wenn der dann zufällig auf das Rennen guckt und dann aber weitergeht und sich so denkt, dummdi-dumm, ich bin jetzt hier aus Versehen mal beim Milchholen vorbeigegangen.
Ja, ja, aber ne, also man muss ja dann über solche Fälle genau reden, ne? Also ab wann bist du Zuschauer? Ja, also wenn ich länger als 30
Sekunden. Beim Radsport gibt es ja keine Eintrittskarten. Ja. Also das kannst du nicht kontrollieren.
Wenn du ein Trikot anhast, wenn du ein Radsporttrikot anhast, bist du dann direkt. Aber wenn du selber fährst, wer weiß schon. Ein gemeinsamer Bekannter von uns ist mal bei Rund um Köln in den 80er Jahren auf der neben dem Spitzen, ich glaube Trio damals, mit Eddie Merckx noch, also muss noch länger gewesen sein, auf dem Fußgängerweg mitgefahren. War der jetzt Zuschauer oder war der Mitakteur? Man weiß es nicht.
Gute Frage.
Ja, also das sind sehr viele Fragezeichen, die da über meinem Kopf hin und her springen. Ich finde es natürlich immer noch besser, als wenn nichts stattfindet. Aber wie praktikabel das ist, wie durchführbar ist, wie man das, die praktische Umsetzung erscheint mir schwierig.
Es ist auch die Frage, wer denn letzten Endes da in der Politik in der handelnden Position sitzt. Vielleicht sind es, also kann auch sein, dass es dann Leute sind, die einfach gar keine Ahnung vom Sport haben und sowas erstmal auf dem Papier beschließen, aber sich keine Gedanken darüber gemacht haben, wie das praktisch umsetzbar sein soll.
Und ich glaube, am Ende des Tages wäre das vielleicht sogar noch das Beste, dass sie sich keine Gedanken gemacht haben, wie das praktisch umgesetzt wird, weil dann wird es am Ende vielleicht auch keinen scheren.
Das bringt uns ja auch so ein bisschen schon zu dem nächsten Punkt, weil ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht habe oder mich halt schon jetzt seit mehreren Tagen mich das umtreibt, wie ein Radrennen überhaupt stattfinden soll. Also ich finde es auch verwunderlich, dass man da seitens von Veranstaltern, noch von Teams, noch von der UCI irgendwie klare Aussagen oder ja was an die Hand bekommt, ein konkretes Konzept, wie das überhaupt durchführbar sein soll, weil wie wir gerade schon aufgeführt haben, beispielsweise, wie soll das sein, wenn in manchen Ländern keine Zuschauer bei Veranstaltungen erlaubt sind? Kann man das garantieren oder zeigt sich da die dementsprechende Regierung so tolerant, dass einzelne Zuschauer geduldet werden? Es gab bei Paris-Nizza ja dieses Szenario, dass man an Start und Ziel keine Zuschauer zugelassen hat beispielsweise, genügt das auch schon, um als Veranstaltung ohne Zuschauer zu gelten? Das sind alles so Fragen, die müssen halt beantwortet werden und auch sowas wie, was geschieht, wenn es einen positiven Fall im Peloton gibt, muss dann das ganze Rennen abgebrochen werden?
Ja, es gibt ja auch diese Geschichte, dass man alle Fahrer testen möchte, so vorm Start, jeden Tag, einmal die Woche, alle Betreuer und so weiter. Da stelle ich mir die Frage, CCC macht jetzt zu, weil sie kein Geld mehr haben. dass noch andere Teams zumachen, weil sie kein Geld mehr haben, würde jetzt auch nicht überraschend kommen. So ein Test kostet ja auch Geld, ne? Also wahrscheinlich, wie schnell
bekommt 59 man das? 59 Euro.
Na, also sagen wir mal, selbst ein Mengenrabatt bei der Menge, ne? 50 Euro bei 180 Fahrern und sagen wir mal 200, um es einfach zu haben, 200 Fahrer, 200 Betreuer, halte ich für einen realistischen Wert. 400 Leute, dann noch das ganze Feld drumherum und alles, was da mitfährt. Lass es mal 500 Leute sein. Das würde summa summarum 25.000 Euro am Tag kosten. Das auf 3 Wochen hochgerechnet ist eine Menge.
Und da stellt sich die Frage, wer soll das bezahlen?
Ja, ich habe jetzt irgendwo mal, wir sind jetzt mit Sicherheit nicht die Experten dafür, ne? Aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass es auch immer diese Möglichkeit gibt, so Massentests, ne? Also du gibst sehr, sehr vereinfacht gesagt, du nimmst 20 Proben, machst davon einen Test und brichst sie dann runter, erst wenn einer davon positiv ist. Ne? So könnte man das vielleicht dann zumindest ein bisschen sparsamer gestalten. Aber ja, ist völlig unrealistisch. Ne? Und da müsstest du ja wahrscheinlich auch noch die 2 Wochen vorher oder 1 Woche vorher zumindest die Tests anfangen. Das heißt, du hast 4 Wochen, jeden Tag 50.000 Euro, das ist eine Menge. Davon kannst du vielleicht ein bis zwei Teams schon wieder retten, eine ganze Saison. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keinen blassen Schimmer. Also es gibt ja jetzt schon diesen Drang, die Teams und die Betreuer zu isolieren, jetzt, ne, dass man die nach einer 2-wöchigen Quarantäne zumindest schon mal als bis dato nicht infiziert dann führen kann. Ne? Also dass die negativ in das Rennen reingehen. Ja, und dann musst du halt gucken, ne? Wenn alle gemeinsam negativ da reingehen, so viel Schutzmaßnahmen wie möglich ergreifen und dann vielleicht einmal die Woche testen oder so. Was?
Ja, aber die Frage ist ja auch, was passiert denn, wenn es dann einen positiven Test gibt? Aber theoretisch musst du dann ja alle Fahrer in Quarantäne stecken.
Ja. Ja, also die typischen Ausreißer, ne, die könnten dann vielleicht noch die jedes Rennen einfach direkt. Nö, ich war keine 15 Minuten im Feld. Keine Sorge, alles gut. Aber
beim Fußball zum Beispiel gibt es ja auch unterschiedliche Handhabungen. Beispielsweise in Dresden gab es den Fall, da wurde dann die ganze Mannschaft nach einem positiven Fall für 2 Wochen in Quarantäne geschickt. In Köln gab es das, da wurde dann nur der einzelne Spieler in Quarantäne geschickt.
Ja, in Köln ist man ja, also da ist man für eine ganz einfache Lösung offen. Da müssen wir ja nicht alle einsperren und nicht mehr rausgehen. Da reicht schon, wenn der, keine Ahnung, wie hieß. Ja, ich glaube, A, weiß ich gar nicht, ob es da richtig oder falsch schon gibt. Und B, wird die Zeit zeigen. Ich glaube auch, egal was die machen, es wird die Kritiker, entweder es wird zu viel getestet oder es wird zu wenig getestet. Irgendein Kritiker wird es immer auf die Palme bringen, wollte ich schon sagen.
Nö, das ist klar, aber am wichtigsten ist ja der gesundheitliche Aspekt.
Wenn es nach der Gesundheit der Fahrer gehen würde, ne? Also da mal würden die einiges eh schon mal nicht machen, aber dann müssten wir einfach sagen, okay, dann lass uns die Saison abhaken. Wenn das wirklich.
Ja, aber wirklich du weißt so ja auch nicht, wie es dann in nächsten Jahren weitergeht. Also kann ja auch sein, dass die Lage dann noch ein paar Jahre anhält.
Ja, natürlich. Ich weiß auch nicht. Also ich würde, glaube ich, gucken, dass man möglichst versucht, alle Fahrer negativ getestet ins Rennen reingehen zu lassen. Und dann in regelmäßigen Abständen, die zu definieren werden aufgrund des Budgets, alle einmal durchtestet. Und dann muss man einfach Daumen drücken, so blöd es klingt. Also, und vor allen Dingen würde ich auch, was ich noch problematisch finde, was ist denn mit den Fahrern, die einfach jetzt aufgrund von was auch immer, ne, Lungenvorschädigung und so weiter, jetzt einfach sagen, nee, ey, das ist mir zu heikel, ich möchte das nicht. Ne? Was ist, wenn der Teamkapitän dann, wenn der Teamleiter sagt, ja, du musst aber, ne, das ist ja, wird ja auch nochmal eine schöne Nummer.
Ja, klar, also. Das sind sehr, sehr viele offene Fragen und mich verwundert es halt, dass es da von keinem jetzt irgendwie schon Vorstöße gibt, da ein konkretes Konzept irgendwie vorzulegen oder das en detail mal aufzuschlüsseln, aber deswegen verwundert es mich halt, dass alle im Radsport doch mit großer Sicherheit sagen, dass die Rennen am 1. August wieder losgehen, wo noch so viele Fragezeichen dastehen. Kann sein, dass es hinter den hinter der Bühne schon irgendwie da an einer Lösung gearbeitet wird und dass die vielleicht auch schon spruchreif ist, lasse ich mich gerne eines Besseren belehren, aber ich würde das doch für elementar wichtig halten, um wieder Rennen zu starten.
Ich bin, also ich...
Vielleicht haben auch unsere Hörer da sehr gute Ideen, wie man das Ganze durchführen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Also beteiligt euch gerne an dieser Diskussion, von der, glaube ich, bis dato noch niemand weiß, wie es dann aussehen wird. Ich bin fest davon überzeugt, dass da auch von den Verantwortlichen noch keiner genau weiß. Also, dass das auch noch bei denen irgendwie bei
bei der Tour de France, was ja das Wichtigste, die wichtigste Veranstaltung ist, gab es jetzt auch noch keine klaren Aussagen seitens des französischen Sportministeriums, ob die Tour de France eine Ausnahmegenehmigung und das Kriterium du Dauphiné eine Ausnahmegenehmigung bekommen, dass sie, weil ja Großveranstaltungen bis September nicht stattfinden dürfen, dass sie trotzdem stattfinden dürften oder sogar mit Zuschauern stattfinden dürften oder mit begrenzter Anzahl an Zuschauern. Also auch da tappt man im Dunkeln.
Ja, also ich bin, das ist auch etwas, wo ich jetzt in dem Moment sagen muss, keine Ahnung, ich möchte auch nicht, ehrlich gesagt, nicht in der Situation einer derjenigen stecken, die derzeit ja da so eine Entscheidung treffen muss oder so ein Konzept hinlegen muss. Vielleicht ist es am besten, vielleicht sollte man auch mal Spezialisten einfach mal so fragen, was jetzt so, also im Moment tun sich da ja ein paar Corona-Spezialisten hervor. Ne, vielleicht muss man einfach mal mit den Spezialisten reden. Ich hoffe, dass die UCI und alle Verantwortlichen da klug genug sind, mal oder mit solchen Leuten zu reden und sich da vielleicht so ein Konzept erarbeiten zu lassen.
Und vielleicht. Aber was es noch schwieriger macht, ist, dass die Regelungen in Land von Land zu Land unterschiedlich sind oft.
Ja. Ja, aber da müssen das, also das ist ja auch gerade mit diesen Corona-Apps, ne? Da ist ja auch jedes Land von Land zu Land zu Land zu Land unterschiedlich. Aber im Grunde genommen muss man sich dann vielleicht mal auch vielleicht muss man auch nach einer Saison das alles neu bewerten und dann sagen, alles klar, das Konzept hat sich jetzt am besten bewährt. Ne? Vielleicht ist das auch ein Lernprozess für alle Beteiligten. So stelle ich es mir zumindest vor, dass man das jetzt im Moment immer noch gar nicht sagen kann.
Vielleicht ist es auch, ja, so doof es klingt, eine Lösung, die Fans zu sanktionieren. Also falls es zu dem Fall von Geisterrennen kommen sollte, dass man seitens der Regierung des Landes dann wirklich massive Strafen gegen Leute ausspricht, die sich trotzdem an den Straßenrand stellen.
Du meinst dann quasi, also so hart es klingt, aber Polizei verhaften, Knast.
Also das ist jetzt ein bisschen... Ja, also quasi wie ein Verstoß gegen das Infektionsgesetz, ja. Was es ja letzten Endes dann wäre. Dann wäre natürlich der Veranstalter in dem Sinne, ja, zumindest könnte ein bisschen sicherer sein, dass vielleicht nicht so viele Leute kommen würden oder die Gefahr nicht so groß wäre, dass überhaupt Leute kommen.
Naja, man müsste dann vielleicht auch einfach mal sagen, okay, wer ist dann der Verantwortliche, ne? Also, dass man dem Veranstalter auch sagt, pass mal auf, wenn da Leute am Straßenrand stehen, wenn es dazu kommt, dass da ja also eine Zuschauer sind, dass er gar nicht in die Haftung dafür genommen werden kann.
Ich glaube, in Frankreich ist es ja auch nochmal zum Beispiel ein bisschen anders geregelt als hier in Deutschland. Da ist ja eigentlich die Polizei, wenn ich das richtig weiß, für die Streckensicherung zuständig und der Veranstalter gibt es halt komplett in deren Hand, der Gendarmerie.
Mhm. Ja. Ich bin gespannt. Also ich habe da noch keine wie soll man sagen? Ich gehe da ergebnisoffen ran sozusagen. Also ich bin da immer noch so, ich hoffe, dass das alles gut geht. Ne? Also ich bin, klingt blöd, aber ich bin jetzt froh, dass unsere Kleine schon mal wieder in die Kita kann. Wenn das jetzt durch Radrennen oder so etwas alles wieder zusammenbricht, was wir uns jetzt mühsam erarbeitet haben, das finde ich auch ziemlich doof, vorsichtig gesagt, insofern toi, 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 toi.
Bin mir aber relativ sicher, dass es da denn jetzt, also muss es ja jetzt in den nächsten 2-3 Wochen Neuigkeiten geben wird, weil ja geplant ist der Neustart ja am 1. August für World Tour Rennen und jetzt wird es dann, ich glaube, in 2 Wochen ist es schon, sogar das erste Rennen, also es gab schon ein Rennen auf dem Sachsenring beispielsweise, okay. Aber es war halt ein Rundkursrennen von Amateurfahrern, aber in Slowenien wird zum Beispiel die slowenische Meisterschaft regulär stattfinden, was auch interessant sein könnte, wie das durchgeführt wird.
Ja, ich glaube auch, dass alle jetzt so ein bisschen da hingucken und sich so langsam hintasten und keinem, also ich bin immer noch der festen Überzeugung, keiner, wir haben noch nicht so die das Patentrezept und man weiß einfach noch gar nicht, wie geht's weiter, was, wie und wo. Ich warte jetzt mal einfach fröhlich ab, was da passiert. Und ich hoffe einfach, ich denke mir immer nur, ich hoffe, es geht alles gut. Das ist so, ne? Also ich halte mich für nicht klug genug, da jetzt die Lösung zu haben, aber schwierig. Einfach nur schwierig.
Ja, klar, da müssen wir einfach abwarten. Ja. Beziehungsweise hoffen, dass da kluge Leute die richtigen Entscheidungen treffen.
Ja, und das auch die richtige. Also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt so ganz viele Sachen, die ich jetzt schon am liebsten erzählen würde, was aber dann vorweggenommen wäre. Ja, man weiß bei der, also zumindest nach der Lektüre des Buches kann ich mir schon mal sehr, sehr sicher sein, dass bei der UC auch nicht immer alle Entscheidungen die cleversten sind. Aber ja, warten wir mal ab. Kommen wir mal zu ein paar Personalien sozusagen. Ne? Pinot, hast du schon angegeben, Thibaut Pinot, David Godu, Arnaud Demar und Stefan Küng haben alle schon jetzt bei FDJ verlängert und teilweise sogar, also die Sponsoren haben ihre Verträge bis 2024 verlängert, was in der heutigen Zeit mit Sicherheit auch nichts Selbstverständliches ist. Insofern schön, dass dieses Team, was ja irgendwie nie so, also was irgendwie, also dass man als Sponsor denen das Vertrauen entgegenbringt, obwohl es da jetzt nicht so die riesen Erfolge in der Vergangenheit oder in den letzten Zeit gab.
Naja, auf nationalem französischem Niveau ist Groupama FDJ schon mit die führende Mannschaft und für die beiden Sponsoren, was ja einmal Groupama ist, ein Versicherungskonzern in Frankreich, und FDJ ist meines Wissens nach eine Lotteriegesellschaft, für die ja schon maßgebend ist, dass sie auf französischem Boden eine große Präsenz haben. Ich glaube schon, dass die da sehr zufrieden sind und ansonsten hätten die das dann wahrscheinlich auch nicht verlängert.
Ja, aber ne, ich finde das auch beachtenswert oder schön, dass die das auch würdigen, ne? So nach dem Motto, alles klar, also für uns ist wichtig, dass wir in Frankreich hier gesehen werden, dass wir hier in Frankreich da unsere Präsenz haben, ne, und das ausreicht. Schön, also freut mich sehr und das sind gute Neuigkeiten in dieser, sonst in dieser Hinsicht ja auch manchmal etwas trüben Zeit. Insofern alles gut, schön gemacht, vielen Dank. Ich schließe deswegen jetzt trotzdem keine FDJ-Versicherung ab, aber nichtsdestotrotz, dessen sei gewürdigt und erwähnt. Teen Sunweb verpflichtet Marco Brenner. Den hattest du doch auch schon mehrfach hier erwähnt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, klar. Also es ist im Juniorenbereich, denke ich, momentan das größte deutsche Radsport-Talent, Marco Brenner. Und der hat ja im letzten Jahr schon bei verschiedenen Events groß aufgetrumpft. Und ist ein ab nächsten Jahr 2021 dann beim Team Sunweb mit einem 4-Jahres-Vertrag ausgestattet und interessant, setzt diesen Trend fort, dass immer mehr Fahrer die U23-Klasse überspringen, weil er ist ja eigentlich theoretisch auch noch in dem ganzen Juniorenbereich drin, könnte er ja locker noch fahren, aber es ist auf jeden Fall einer, von dem man in Zukunft, wenn er seinen Weg so weitergeht, sehr, sehr viel noch hören wird. Und Team Sunweb ist jetzt, denke ich, nicht die schlechteste Wahl, wenn man sich als Talent erstmal entwickeln will.
Absolut, absolut. Und bei ihm auch bemerkenswert, dass er auch im Cross deutscher Meister in der Juniorenklasse ist. Also auch jemand, der vielseitig ist, auf vielen Rädern zu Hause, wie man so schön sagen könnte. Und alles Gute. Also schön, dass so ein deutsches Talent da eine Heimat gefunden hat. Hoffen wir, dass das Überspringen den erwünschten Erfolg für ihn mit sich bringt und vielleicht dann auch für das Team. Viel Glück dabei und schön vom Team Sunweb, die ja jetzt wahrscheinlich auch in der jetzigen Zeit, ne, Sunweb-Reisen haben wir auch schon mehrfach angesprochen, ne, wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach dastehen.
Bei Marco Brenner ja lange Zeit die Gerüchte gab, dass er da bei Bora unterkommen könnte. Und das wäre natürlich für Bora eine Prestige-Sache auch irgendwo gewesen, da das deutsche, größte deutsche Talent zu holen. Aber ich denke, letzten Endes, ja, könnte er mehr Möglichkeiten bei Sunweb haben.
Ja, das glaube ich auch. Ich bin ja immer dafür, ne, dass nicht eine zu große Konzentration von Fahrern, also eine Nation, ne, also alle Deutschen, wenn jetzt alle deutschen Fahrer nur noch nach Bora gehen, dann wird das, das meiner Meinung nach auch immer so, oder kann es so einen Hängematten-Charakter dann irgendwann mal bekommen und nicht schön. Und vielleicht lernt er dann ja auch Marco Beiner dann direkt von den richtig, richtig Guten, denn gerüchtet wird auch, dass Romain Bardet zu Team Sunweb geht, wo ja nach dem Abgang von Dumoulin durchaus so ein Fahrer dann eine gute Berechtigung hätte.
Also bei Team Sunweb gibt es eigentlich für die großen Rundfahrten momentan nur Wilco Geldermann, vielleicht abstrichen noch Sam Omen und ja, Romain Bardet wäre auf jeden Fall einer, der diese Lücke füllen könnte. Vertrag läuft jetzt am Ende des Jahres aus. Man ist sich da auch im Bardet-Lager jetzt noch nicht sicher, was man dann machen wird, aber ich denke, der würde da ganz gut reinpassen. Mhm. Einzige, was ich so ein bisschen vielleicht als Fragezeichen sehe, wie kommt so ein Franzose jetzt, der zum ersten Mal den Sprung ins ausländische Team macht, in so einem ausländischen Team zurecht?
Ja, Franzosen, gibt es Franzosen? Ich gucke gerade mal beim Team Sunweb. Ich sehe gerade Nee, eigentlich keinen.
Ist Tom Dumoulin hatte zwar einen französischen Namen, ist aber Niederländer.
Ja, nee, kein Franzose, aber ich finde mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Nationen ist das ja eh ein kunterbunter Haufen.
Ne? Also ja, aber man hat ja bei Sunweb mit einem Franzosen schon mal einerseits gute Erfahrungen, aber andererseits auch ganz, ganz schlechte gemacht, nämlich Warren Barguil, da bei der Tour de France einmal das Bergtrikot und ein paar Etappen abgeräumt hat, aber dann sich bei der Vuelta quergestellt hat und aus der Mannschaft geflogen ist.
Ja, naja, das wird das wahrscheinlich. Ja, aber das heißt ja nichts, ne? Also Nicolas Roach haben wir vielleicht noch als großer Fahrer sozusagen noch übersehen, beziehungsweise aber Fünfter im Gesamtklassement der Vuelta Spanien mit 35 Jahren jetzt wahrscheinlich dann auch nicht mehr die Zukunft, auf die man da unbedingt langfristig setzen müsste oder möchte.
Nee, mit Sicherheit nicht.
Ja, klingt interessant. Also kann ich mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie was wird.
Und ich glaube, es würde einem Romain Bardet auch mal noch gut tun oder vielleicht seine Karriere wiederbeleben, wenn er da nochmal so einen Tapetenwechsel vollziehen würde.
Ja, ich komme gerade gar nicht auf das Alter. Also ich habe es hier schon so zwischendurch. Wie alt Bardet ist, hier nochmal nachreichen. Romain Bardet. Wüsstest du es jetzt? Was würdest du schätzen jetzt, ohne nachzugucken?
29.
Bitte?
Ich schätze mal 29.
1990 geboren, 30. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut geschätzt. 29. Hat im November Geburtstag. Also vollkommen richtig. Sei ehrlich, hast du nachgeguckt? Wusstest du vorher?
Nee, war geraten.
Team Trek hat
das ist ja immer die Fischen, noch Fischen eher in ihrer Altersklasse, sage ich mal.
Ja, ich wollte gerade sagen, ne, also die Geriatrie on Rädern hat sich mit Peter Wening einen neuen Fahrer, ein hoffnungsloses Talent, wollte ich fast schon sagen, geschnappt. Ja, was wollen, also ohne jetzt Peter Wening irgendwie was Böses zu wollen, ne, aber so richtig ist ja nicht so, dass sie jetzt ein bisschen Erfahrung noch im Team bräuchten. Ne, da ist ja einiges. Ich hätte gerne übrigens mal so eine, vielleicht weiß ein Hörer, ob es das gibt irgendwo, so eine Übersicht, wo man das Durchschnittsalter von den Teams erstellen kann. Also wo man die Durchschnittsalter hat. Also Peter Wening ist jetzt natürlich das Anti-Nest-Häkchen in dem Team.
Ja, aber man muss dazu auch sagen, was sich die Mannschaft davon verspricht oder hinter dieser Verpflichtung denkt. Der mit Matteo Moschetti, den Sprinter, einen Fahrer, der jetzt ganz, ganz lange ausfällt. Die wollen damit einfach sozusagen diese Lücke füllen und es gibt halt momentan wenige Fahrer, die frei verfügbar sind, also die du einfach jetzt so verpflichten kannst als World Tour Team und das ist halt einer, wo du günstig zugreifen kannst mit einer gewissen Qualität.
Naja, okay. Gesamtklassement der Polen-Rundtour, Tour de Norway, 2013. So alt ist er dann doch noch nicht.
Ja, sein größter Erfolg natürlich immer noch der Tour de France, Etappensieg 2005 in Gérardmer um ein paar Millimeter gegen Andreas Klöden im Sprint.
Ja, und zweit hatten es Giros 2014, 2011. Ja. Aber für 1913 schon Etappen gewonnen, da hat er sich dann doch ganz gut gehalten. Also die Geriatrie, wie gesagt, hat sich verbessert. 39 Jahre alt. Aber mit 39 war ich ja auch noch in Topform. Da hätte ich ja eigentlich auch noch fahren können. Michel Anke Lopez, der Supermann, würde jetzt mit Team Bora Hansgrohe in Verbindung gebracht. Normalerweise sagt man ja auch immer gerne mal, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Aber da wurde auch schon direkt dementiert.
Ja, wobei nicht nur Lopez mit dem Team in Verbindung gebracht wurde, sondern noch ein anderer kolumbianischer Fahrer, hatte ich gerüchteweise auch gehört. Und das wäre ja nur sinnvoll, da gleich mehrere von denen zu holen, weil die sich natürlich ja dann schon einen Anlaufpartner hätten oder jemanden, mit dem sie zumindest gemeinsam ihre Trainingseinheiten absolvieren könnten in Kolumbien. Aber ja, warum nicht? Also Lopez ist einer, der große Rundfahrten gewinnen kann. Und warum sollte man so jemanden nicht holen?
Du hast jetzt gerade von einem anderen Kolumbianer geredet und bewusst, so wirkt es auf mich zumindest, den Namen nicht erwähnt. Darfst du nicht drüber sprechen oder willst du nicht drüber sprechen? Oder ist es so ein Unbekannter, dass wir ihn gar nicht kennen?
Mir ist der Name gerade entfallen, um ehrlich zu sein.
auf die Variante bin ich überhaupt nicht gekommen, dass das der Fall sein könnte, was auch sehr für dich spricht. Ja, also würde für mich jetzt irgendwie, ich will nicht sagen, würde sich komisch anfühlen, aber irgendwie meiner Meinung nach, Miquel Anke Lopez bei Team Bora, weiß nicht. Peter Sagan, Rafael Maika, ich frage mich auch, ne, Ackermann, Buchmann, irgendwann muss denen ja auch mal das, also wie lange Sagan jetzt noch da ist, mag er jetzt mal auf einem anderen Blatt stehen, aber irgendwie, das sind ja auch jetzt keine Fahrer, die für ein Taschengeld fahren.
Nee, aber im Hinterkopf habe ich ja immer noch diese Gerüchte aus dem Frühjahr, dass Sagan nach dem Jahr, also vielleicht schon nach diesem Jahr weg sein könnte. Wäre dann vielleicht denkbar, dass dann größeres Budget frei werden würde. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, unbegrenzt kannst du dir natürlich auch nicht Leute für die Rundfahrten reinholen, weil die haben ja jetzt, wie gesagt, einen Buchmann, einen Konrad und mit einem Schachmann will man jetzt auch versuchen, in Richtung dreiwöchige Rundfahrten das irgendwann mal zu probieren. Und einen Lennart Kemner hast du auch noch, den du als Talent aufbauen willst für die Rundfahrten. Da wird es dann irgendwann schon eng, wenn du nicht gerade irgendwie an Ineos-Dimensionen denkst.
Ja, also da wäre auch meiner Meinung nach eher mal so ein Sprinter nochmal fällig, vielleicht, den man da so anschaffen könnte.
Klar, also der Abgang von Sam Bennett hat da eine große Lücke jetzt auch reingerissen. Klar, Peter Sagan, Pascal Ackermann sind noch da, aber vielleicht müsste man da zukünftig auch noch jemanden holen.
Weißt du, mir kommt gerade die aberwitzige Idee, ich weiß gar nicht, habe jetzt in den letzten Tagen und Wochen nichts mehr von ihm gehört, aber wäre das nicht auch so ein Fall, wo man sagt, okay, da geben wir einem Greipel nochmal eine Saison einen Vertrag und nehmen den dann als Captain de la Route. Bei allen möglichen Gelegenheiten kann er agieren, er kann bei den Klassikern auch so ein bisschen den Onkel auf der Straße mitmachen und könnte ihn längerfristig daran binden. Finde ich eine ganz charmante Idee.
Fände ich auch gut, aber mein letzter Stand bei Greipel war jetzt, dass er gesagt hat, er weiß noch nicht genau, ob er im nächsten Jahr noch weiterfährt. Ist ja momentan dieses Jahr zumindest noch vertraglich an Israel gebunden. Und ja, weiß man ja auch noch nicht so genau, wie das da irgendwie weitergeht.
Ja, aber ich weiß noch nicht genau, ist ja eigentlich eine beste Voraussetzung für Vertragsverhandlungen, finde ich zumindest. Also finde ich einen Gedanke, den man durchaus einen Sagan durch einen Greipel zu ersetzen
hat. Kann natürlich auf der anderen Seite auch sein, weil Lopez sich auch darüber beklagt, dass bei Astana ja gelegentlich mal der Fall ist, dass Gehaltszahlungen mit einer gewissen Verzögerung oder nicht ganz ankommen, dass er da nur versucht, ein bisschen Druck zu machen, damit es besser läuft oder er vielleicht sogar noch mehr Geld bekommt.
Ja klar, völlig berechtigt. Aber in dem Fall meiner Meinung nach dann auch völlig berechtigt. Ne? Wenn das Geld nicht kommt, dann wäre das... Eine Meldung, auch aus dem Bereich Sonstiges, wo ich mir gedacht habe, ja schön, schön, dass Sie uns zugehört haben. Also eine Idee, die vielleicht auch schon mal aufgekommen ist, die wir aber auch schon mindestens zweimal, kann ich mich erinnern, hier geäußert haben. Warum gibt es keine festen Rücknummern? Also jeder Fahrer hat eine Nummer, sodass er über die Rennen hinaus überall identifiziert werden kann. Vielleicht sogar im Training, finde ich auch nett. Ne? Fährt ein Fahrer an dir vorbei und wenn er so schnell ist, dass du ihn erkennen kannst. Feste Rückennummern fürs Peloton. Ich finde es ja auch besser, wenn man die komplett durchnummeriert, also alle Fahrer, ne, also nicht so, oder dass man das mit A, B, C, D, E, F, A1, A2, A3, A4, A5 und so, dass jeder Fahrer über die ganze Saison immer eindeutig identifizierbar ist.
Ja, also wie du es schon gesagt hast, endlich hat man uns jemand erhört oder es ist einfach unvorstellbar, dass dieser Gedanke erst jetzt aufgenommen wird im Jahre 2020. Und aber schön, dass es einer macht. Das ist nämlich der Boss vom Team Jumbo-Visma, Richard Plüge, der gesagt hat, warum sollte es das nicht im Radsport auch geben? Und ja, klar, und gerade sowas, so Marketingmöglichkeiten, was er hier auch anspricht, das würde natürlich, also gerade wo sich die Teams immer beklagen, wir haben zu wenig Einnahmemöglichkeiten, das ist doch eigentlich so eine der größten Einnahmemöglichkeiten, wenn ich Trikots teuer verkaufe. Also wenn du halt den Leuten sagst, wir haben einen guten Fahrer oder beispielsweise Team Ineos hat Egan Bernal jetzt 6-7 Jahre und die Leute in Kolumbien oder sonst irgendwo auf der Welt identifizieren sich auch damit. Die kaufen natürlich das Trikot dann noch viel lieber, wenn da eine feste Rückennummer irgendwie drauf ist. Also da sind ungeahnte Möglichkeiten eigentlich den Umsatz mit sowas noch zu steigern.
Und ungeahnte Gefahren. Stell dir mal vor, du kaufst dir kurz vor der Tour das Trikot von Ron Dennis. Das kann schon zwei Tage später Makulatur sein.
Das weiß man natürlich nie, nee. Ja,
aber ich glaube, wenn man sich ein Trikot von Rohan Dennis kaufen würde, dann würde man dieses Risiko bewusst mit eingehen, dass das schneller Geschichte sein kann als, ja.
Also es ist ja im Prinzip auch recht einfach umzusetzen. Klar. Einfach alle durchnummerieren. Einzigen Haken, den ich dabei sehe, ist wieder die UCI, die sich bei ja, solchen Regeländerungen doch immer schwer tut, wenn man sowas wieder anguckt, wie zum Beispiel Regulierung der Sockenlänge und sowas, wo die sich drüber aufhängen. Aber bei solchen, ja, grundlegenden Innovationen eigentlich im Radsport, ja, leider, so ungern ich das auch sage, so traditionsbewusst ist im negativen Sinne, dass man da ja nur selten Änderungen zulässt. Aber das würde, damit würde allen geholfen sein.
Und die Geste, ja, man könnte es ja auch vielleicht als Gedanke zusätzlich einfach machen. Ne, also die schöne Geste, oder ich finde ja diese Szene, wenn einem dann die Startnummer abgenommen wird, bevor man in den Besenwagen steigt, wenn man aussteigt, das ist ja schon irgendwie auch ein sehr, sehr historischer und emotionsbeladener Moment und man kann ja auch einfach obendrauf sehr, sehr groß den Namen des Fahrers und darunter die Startnummer, meinetwegen auch, wie gesagt, einen Buchstaben und eine Nummer. Also das, was ich, wir haben vier, wie viele Teams haben wir in der ersten Liga? 20, 24? Dass man einfach sagt, okay, da machen wir einen Buchstaben draus und die Nummer dann alle Fahrer durchnummeriert und dann hat man Q1, Q2, Q3, Q4 und darüber den Namen Sagan und dann da unten drunter dann noch die jeweilige Startnummer für das jeweilige Rennen. Wird wahrscheinlich irgendwann im totalen Zahlenchaos ein Zahlenchaos.
Ich würde es halt noch einfacher machen. Ich würde halt seitens der UCI ein verpflichtendes Branding einführen für die Trikots, dass du von oben aus dem Hubschrauber und einmal von der Seite halt verpflichtend einführst, dass da einmal fett der Teamname steht und darunter die jeweilige Nummer einfach.
Ja.
So dass du es von überall erkennen kannst und dann ist es auch für den Zuschauer einfach und dann einfach alle Leute in dem Team von 1 bis 30 durchnummerieren.
Da A das und B könnte man ja, ich finde so ein paar Sachen finde ich auch ganz nett, also zum Beispiel diese rote Nummer des kämpferischsten, ne, da gab es auch die rote Nummer zum Beispiel bei der Tour und so weiter. Es gibt ja noch diese Startnummer, die hinten am Fahrrad dran ist, weißt du, dieses wirklich Papierende. Mhm. Ne, das könnte man ja auch zur Not, wenn man irgendwie eine Tradition pflegen möchte, kann man das ja auch irgendwie dann pro Rennen dann noch sozusagen branden. Ne? Also, dass man sagt, okay, das ist jetzt dann deine Startnummer für Paris-Roubaix, das ist deine Startnummer für die Tour. Da kann man ja noch draufschreiben, was man will. Ne? Und wenn man draufschreibt,
Ich würde sogar dabei noch weitergehen bei diesen Rahmennummern, würde ich das bei den großen Rundfahrten so machen, dass ich die nach Gesamtklassement jeden Tag ordnen würde. Also das ist dann für den Zuschauer ja noch besser. Dann kann er gleich sehen, wenn Fahrer, weiß nicht, Geraint Thomas ins Bild kommt, ist erster im Gesamtklassement, hat die 1 am Fahrrad.
Abgesehen natürlich von seinem gelben Trikot. Nee, aber gute Idee. Ja.
Würde das Ganze viel einfacher machen.
Ja. Also ich schneide das jetzt hier, wir sind bei Minute 44, ne? Also ich schicke dann mal Minute 40 bis 45 dann mal an die UCI. Die können das ja, es würde uns ja reichen, ja, wenn die uns irgendwie nächstes Jahr zur Tour de France oder dieses Jahr zur Tour de France zur Zieleinfahrt in Paris als Dankeschön einladen würden, ne, im offiziellen Auto und so. Das wäre ich völlig okay. Also es würde mir reichen. Irgendwie so eine Geste. Ne? Dich vielleicht so einen Tag damit kommentieren lassen oder sowas.
Also, und eine Flasche Champagner.
Ja, gut, da, also dann aber schon hier so eine Nebukadnezar. Ne? So. Das schon. Ja,
aber vielleicht noch ein ganz interessanter Randaspekt oder ja, was es nur ganz am Rande wirklich betrifft. In diesem Interview hatte Richard Plücke dann gesagt, vielleicht so ein kleiner Seitenhieb in Richtung Tom Dumoulin. Bei uns hätte Primus Roglic dann die Nummer 1.
Ja, das ist dann auch immer schon ein schönes Zeichen von der Mannschaftsleitung, ne? Wenn die Nummer 1 ist und so weiter. Ich würde das ja dann auch verpflichtend machen, es alphabetisch zu machen. Also weißt du, dass der im Alphabet der Erste die 1 bekommt, dass man solche Spielchen gar nicht erst spielen kann, ne? Und dass solche Diskussionen ja gar nicht aufkommen. Das wäre, glaube ich, mein Ansatz an der ganzen Geschichte. Du musst dann nicht, ne? Das kann sich auch während der Saison verändern und so weiter. Also ich würde einfach am Anfang der Saison, wenn man seinen Kader hat, es alphabetisch durchgehen und dementsprechend dann die Nummern vergeben. Ne? Das wäre zum Beispiel bei Bora Ackermann an 1 und dann wäre der
Zabel Letzte bei Israel.
Ja, genau. Ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr einfach. Das wäre meine Herangehensweise da. Ja, aber sagen wir mal so, für einen so traditionellen Sport wie den Radsport ist das ja schon mal schön, dass man schon mal angefangen hat. Und die nächsten Schritte haben wir jetzt hier skizziert. Macht einfach, was wir gesagt haben und alles wird gut. In jeder Hinsicht übrigens eine sehr gute Herangehensweise. Alles wird gut, hat sich auch Rigoberto Urán gedacht, als er seinen Begleiter sich mal so umgeschaut hat, wer ihn so beim Radrennen mit hinten dran ist. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne Leistung.
Eine sehr kuriose Geschichte oder was vielleicht in Deutschland kurios erscheinen mag, wo ja verhältnismäßig vielleicht ja schon, sagt man, viele Leute Rennrad fahren, aber im Verhältnis zu Kolumbien ist es natürlich, denke ich mal, wenig, weil da ist es Nationalsport, da sitzt gefühlt jeder auf dem Rad und natürlich auch dementsprechend vielleicht mal ein Landwirt, der plötzlich am Hinterrad von einem Radprofi mitfährt.
Ja. Und das dann auch bei Rigoberto Urán war auf seinem, wenn ich das richtig gesehen habe, auf seinem Zeitfahrrad unterwegs auch, ne? Also lag zumindest auf dem Auflieger. Naja, und dann so in voller Privatmontur auf wahrscheinlich auch einem Rad, was jetzt nicht annähernd von der Qualität dessen ist, was Rigoberto Urán da unterwegs war. Muss man schon sagen, Hut ab.
Sportlich da dran zu bleiben, ja, bei Tempo 45 und dann ja mit einem fetten Rucksack noch auf und einem Fahrrad, was eher ja vielleicht für die Stadt tauglich ist, aber nicht um ein Radrennen zu bestreiten.
Ja. Wobei, also mal ehrlich, also wenn du oder ich jetzt bei so einem, also du könntest vielleicht deutlich länger im Windschatten mitfahren als ich, aber wenn du jetzt einmal deine paar Minuten Fame bekommen kannst und um 3 Minuten, nach 3 Minuten blutspuckend vom Rad zu steigen, das hätte, glaube ich, jeder von uns dann auch geschafft. Oder
ja, aber der sah ja der Landwirt noch recht locker aus, wie er da einfach mitgefahren ist.
Ja. Vielleicht ging es auch ein bisschen bergab, weiß man nicht. Aber nichtsdestotrotz, schöne Reitengeschichte. Und Rigoberto Urán kommt nachher auch nochmal bei mir vor. Da sage ich jetzt aber auch, ich tease hier immer nur an die ganze Zeit, werde ich nichts zu sagen. Sei mal gespannt, sozusagen. Ja, Scarponis Papagei hat noch ein neues, neue Heimat gefunden.
Ja, also der Papagei von Michele Scarponi in Filotran und der immer mit ihm Rad gefahren ist oder ihn begleitet hat auf seinen Ausfahrten.
Immer noch eine fantastische Geschichte, wie ich finde.
Ja, hat jetzt einen neuen Partner fürs Leben gefunden, mit dem er auf dessen Rücken er jetzt mitfahren kann, nämlich Antonio Nibali, der jetzt mit seiner Frau und seiner Familie gemeinsam nach Filotrano gezogen ist und ja, gleich den Papagei mal mitgenommen hat.
Also ich finde das immer noch. Also wenn man diese Bilder sieht, vielleicht solltet ihr entweder an dieser Stelle mal kurz in unsere Shownotes gucken und das verlinkte Twitter-Video. Und dieser Vogel sieht auch so aus, als hätte er Spaß dabei. Das finde ich, dass er bemerkt wird. Das ist einfach
ja, so. Und, aber das Schöne ist ja auch an der Geschichte, beziehungsweise der ist scheinbar unsterbbar. Generell werden ja Papageien, glaube ich, sehr, sehr alt. Und da wurde auch schon mal im letzten oder im vorletzten Jahr wurde dieser Vogel mal angefahren und wurde dann glücklicherweise von jemandem gefunden und konnte dann so operiert werden, dass er wiederhergestellt wurde.
Ein Highlander-Papagei. Ja, ich habe auch letztens gelesen, dass Haie so alt werden, wusste ich vorher auch noch nicht. Völlig neu. Und für die Jungs und Mädels, die gerne noch spielen, Freunde der Brettspiele, haben wir noch was. Und zwar gibt es eine, ist das eine offizielle Version des Monopolys? Ja, ne? Wahrscheinlich schon. Also so mit dem ganzen Schriftzug und so.
Ja, klar. Das muss ja schon mit dem Hersteller abgesprochen sein, weil ansonsten wäre es ja eine Markenentführung sozusagen.
Ja.
Also man kann da nicht die Turmstraße oder die Schlossallee mehr kaufen in diesem Radsport Monopoly, sondern beispielsweise den alten Quaremont oder die Padestrat oder die Via Roma.
Ja, und es ist auch nicht so, wie Chris schon vermutet hatte, dass definitiv die Schlossallee dann wie heißt das aber, weil Verde ist. Es geht nicht, die Straßen sind nicht nach Fahrern benannt, ja, sondern sind dann so traditionelle Straßen, die oder Bestandteile von Radrennen, welche dann dort sich wiederfinden. Ich wüsste gerne, was die Bahnhöfe sind und was das Wasserwerk. Das Wasserwerk habe ich nie verstanden, das war mir immer so kompliziert. Oh, ich bin auch kein großer Monopoly-Spieler.
Aber jetzt habe ich es auch gefunden. Also ich hatte hier gerade nur diesen belgischen Artikel verlinkt. Das ist, gibt es jetzt auch auf Deutsch scheinbar. Monopoly bringt Radsport-Edition. Pleite gehen an der Mühe, Fragezeichen.
Pleite gehen an der Mühe.
Ja. Und also das Ganze ist scheinbar vom offiziellen Hersteller. Wann das hier aber in Deutschland rauskommt oder in Deutschland erhältlich ist, keine Ahnung. Ich verlinke jetzt hier mal nochmal auf jeden Fall den deutschen Artikel.
Das wäre fantastisch. Ja, also wahrscheinlich rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Ne? Im Moment ist vielleicht Radsport auch dann, in Belgien sind sie immer verrückt, aber in Deutschland brauchen sie es vielleicht im Fernsehen. Insofern.
Willkommener Zeitvertreib für die radrennfreie Zeit.
Ich habe auch mal irgendein Brettspiel gekriegt, was mit Fahrradfahren zu tun hat und ich weiß es nicht mehr, wo es ist. Also bei den diversen Umzügen ist da irgendwas mal verloren gegangen. Das nächste Mal, wenn du hier bist, müssen wir vorher auf jeden Fall einfach mal dieses Brettspiel vorher raussuchen. Bis jetzt habe ich es noch nie gespielt. Vorbestellen kann man das legen. Am November soll es in den Handel kommen. Also sag ich ja, ne? Perfekte Fahrradzeit.
Für den Winter, ja.
Was habe ich gesagt? Perfekt zur Weihnachtszeit. Ja, Weihnachtszeit.
Ja.
Weihnachtsgeschenk. Parkstraße.
Wenn einer noch ein Geschenk sucht für dieses Weihnachten, voilà.
Ziehe vor bis ins Winterdrom und stecke 4000 Knöpfe ein. Sehr schöne Formulierung. Sehr schöne Idee. Ja, das war's jetzt fürs Erste, für unseren Teil, der den Profi-Radsport betrifft. In 13 Tagen, wie du eben meintest, das erste Profi-Rennen im Sinne von Profis, die ein Radrennen fahren. Sind wir mal gespannt, die serbische Meisterschaft, wie das ausgetragen
wird. Slowenische.
Slowenische Meisterschaft, wie das ausgetragen wird. Ja, und vor allen Dingen, was da alles sonst noch kommt. Ne? Also, ob Hygienekonzepte erstellt werden, ob Hygienekonzepte mitgeteilt werden, wie die aussehen sollen und wie das alles laufen wird. Aber wir haben ja noch unser neues Konzept, unsere neue Sendung und da gehen wir jetzt einfach mal ganz fröhlich über in den Velokultur, wo ich, glaube ich, heute einfach mal anfange, wenn ich
klar,
ne, da kann ich ein bisschen durchatmen. Und zwar geht es um ein Buch, was mir in den letzten, Tagen, Wochen, ne, ich musste es mir immer so etappenweise lesen, weil Zeit ist gerade auch ein Faktor, der ein bisschen schwierig ist, aber habe es endlich geschafft, es durchzulesen. Und ich sag mal vorab direkt, Jonathan, ich will es Jonathan aussprechen, ne? Ja klar, Jonathan Wouters, One-Way-Ticket, 9 Leben auf Rädern. Und ich hatte bei dem Buch ausgesprochen viel Freude. Das mal vorab. Ich habe mir 4 Zitate rausgesucht, die irgendwie zu dem Buch passen. Ich werde deswegen heute mal ein bisschen länger mehr vorlesen auch. das Schwierige ist manchmal für mich auch im Nachhinein einzuordnen, in welchen Phasen das passiert ist, weil in dem Buch das sehr, sehr konsequent aufgebaut ist, auch von der Zeitabfolge, aber er springt auch ab und an, das macht das alles ein bisschen schwieriger. Vielleicht kurz vorher zum Autor, das so zur Einordnung. Also Jonathan Wouters, geboren 1973 in Denver, fing seine Profikarriere dort lokale Rennen gefahren, ist dann relativ früh, muss man nicht, 21 nach Spanien gegangen, ist dann dort für Porcelana Santa Clara gefahren. Ganz abgefahrene Geschichte, also dieses Team hing so über eine Ecke auch mit dem katholischen Opus Dei zusammen, behauptet er da oder sagt er da. Also ein sehr, sehr, sehr konservatives, Doping-ablehnendes Team. Ist dann nach der Zeit dort und der Ausmusterung dort dann zurückgegangen in die USA. Ich will nicht sagen, war die Karriere schon zu Ende, aber lief es jetzt gar nicht mehr so gut. Also ist 97 dann dafür ein Comtel Data System Team gefahren, mit so illustren Personen wie Levi Leipheimer auch zusammen. Ist dann dort über einen Move, also ist dann 1997, hat er sich wirklich ganz gezielt auf die amerikanische Einzelzeitfahrveranstaltung sozusagen vorbereitet, ist dort amerikanischer Meister geworden und auch nochmal bei den Weltmeisterschaften 15. geworden und hat damals die Öffentlichkeit wieder auf sich aufmerksam gemacht und ja, dann hat ihn Lance gekauft. Ist zum US Postal Team 2 Jahre gegangen, von dort zu Crédit Agricole und von dort dann nochmal in die USA zurück für einen bei einem Team Prime, Allison Cycling Team angeheuert, ist danach relativ zügig dann auch in so eine Art Teamleiterrolle geschlüpft, wo er dann 2005 die Firma Slipstream Sports gegründet hat. Aus denen ging dann das Team Garmin Slipstream erstmal vor, was dann später zum Team Garmin, dann Cannondale Garmin, dann Garmin Cervelo und dann irgendwann wurde es zum Team Education First, was wir ja heute auch noch im Peloton kennen. Doping-Vergangenheit kann man jetzt auch ganz offen drüber reden. Also es waren auch so immer so periodenhaft, möchte ich fast behaupten. Also beim Team US Postal Ende der 90er, Anfang der 2000er ging es natürlich zu, wie man sich vorstellen kann, wie sonst was. Also da bei einer Weltmeisterschaft waren er und Lance und da wurden an den Dopingkontrolleuren noch die Beutel vorbei geschummelt und so weiter. Aber da möchte ich vielleicht später nochmal ein bisschen mehr drauf eingehen. Ein paar Zitate aus dem Buch. Es geht hier an einer Stelle darum, wie er schon als Teamleiter bei der Kolumbien-Rundfahrt im vergangenen Jahr 2019 das Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der Tour de Colombia gewonnen haben. Wir hatten gegen das Team Sky mit seinem Riesenbudget gewonnen und auch gegen die hochfavorisierten Truppe von De Koenig Quickstep. Es war ein Moment pure Ekstase. Es war ein Moment, der für mich nur im Radsport so passieren kann. Es war eine Freude, die ich in dieser Reinheit nur empfinden kann, wenn ich mit meinem einzigst wahren Geliebten der letzten 33 Jahre zusammen bin, dem Radsport. Das ist der Grund, warum ich das alles mache. Ich wünschte, ich könnte wirklich beschreiben, wie sich der Moment anfühlt, in dem man feststellt, dass man gegen jede Wahrscheinlichkeit ein Rennen gewonnen hat. Ich meine, im Grunde genommen ist jeder Sieg im Radsport ein Sieg gegen jede Wahrscheinlichkeit. Angefangen vom Straßenrennen in Buckeye, als ich 12 war, den ganzen langen Weg bis hin zu den Erfolgen als Teamchef. Sei es Paris-Roubaix 2011, der Giro 2012, das Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France, dann Rigo, ich füge zu Rigoberto Urán, der mit nur noch einem funktionierenden Gang die 9. Etappe der Tour 2017 gewinnt. Und jetzt der Sieg in diesem Teamzeitfahren, nachdem wir uns ein paar Jahre echt schwer getan hatten und uns durchbeißen mussten. Das Gefühl nach diesen Siegen ist etwas, das man nirgendwo anders erleben kann. Die Enttäuschungen, die Boshaftigkeiten, frustrierte Fans, die einen hassen, der ständige Ärger, ein Team am Leben zu erhalten und der unaufhörliche Gegenwind, der dem Profisport insgesamt entgegenweht. All das sind gute Gründe, alles hinzuschmeißen, den Radsport einfach Radsport sein zu lassen und sich etwas anderem zuzuwenden. All das sind logische Tatsachen, die in Summe jeden vernünftigen Menschen davon abhalten würden, mit einem Einstieg in die Welt des Profisportsports auch nur zu liebäugeln. Da hat er jetzt schon so ganz viel umrissen, worum es in diesem Buch geht. Er beschreibt es chronologisch, ne? Also wie er wirklich dann mit relativ jungen Jahren sich auch teilweise gegen den Willen seiner Eltern dem Radsport zuwidmet. Was ich interessant finde, also das in manchen Teilen musste ich an das Buch von Charlie Vigilius denken, das ja dann aber aufhört mit seiner Karriere. Hier geht es ja noch diesen weiteren Schritt weiter. Also hier geht es auch um seine Eigenschaft als Teamchef, als Besitzer dieses Teams. Hier geht es auch darum, wie der Radsport teilweise sein Privatleben kaputt gemacht hat, kann man auch ruhig sagen. Es geht ganz am Rande, finde ich auch sehr, sehr spät erst, und das kam für mich so ein bisschen überraschend, darum, wie er in einer Therapie dann nach dem Scheitern seiner zweiten Ehe ihm langsam aber sicher auch von ärztlicher Seite bewusst gemacht wird, dass er Asperger-Syndrom hat, also eine Form des Autismus, wobei ich jetzt mich dazu gar nicht äußern möchte, weil ich mich damit nicht auskenne. Was auch in manchen Teilen Verhalten beschreibt oder vielleicht erklärbarer macht. Und ich fand es einfach sehr, sehr vieles hochinteressant an dem Buch. Also ich kann es jedem nur raten, das zu lesen, wenn man sich nicht nur für den Radsport, sondern auch das Drumherum erklärt. Ich hatte eben gesagt, an so ein paar Stellen, hier möchte ich, das hat auch später mit dem Buch zu tun, was ich vorstelle, CCC möchte ich da erwähnen. Als er damals, also er stand mal wieder mit dem Team, es geht jetzt um eine Zeit so, wo er als Teamleiter schon unterwegs ist. Und er war quasi in der Situation, dass das Geld ausging, dass er Sponsoren suchen und finden musste, um den ganzen Betrieb aufrechtzuerhalten, und beschreibt auch sehr, sehr konkret und sehr, sehr gut, wie ich finde, in welcher Zwickmühle man da steckt. Weil einerseits muss man natürlich nach außen sagen, ja, alles super, läuft, alles, keine Sorge, machen sich keine Sorgen, alles ist gut. Aber im Inneren oder hintenrum ist im Prinzip ja so ist, wenn du in Verhandlungen gehst, musst du ja relativ eindeutig dem anderen auch zu verstehen geben, wie deine wirkliche Situation ist. Und da war er wirklich mit dem Rücken an der Wand. Und du musst auch deinen Fahrern gegenüber die Fairness ja an den Tag legen oder irgendwann denen ja sagen, ey, pass auf Leute, sucht euch für die nächste Saison vielleicht auch dann doch schon mal Alternativen. Und da lobt er sehr, 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 sehr groß Rigoberto Urán, der damals sein großer Fahrer war und der ihm auch in der Situation, wo er den Fahrern schon gesagt hat, hier, pass auf, ich weiß nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht, immer noch die Treue gehalten hat. Also er hält sehr, sehr viel Rigoberto Urán von ihm. Was ich auch, also irgendwie, ich mag Rigoberto Urán seit dem Buch sehr gerne, weil er irgendwie so als charakterlich sehr netter Mensch dort gezeigt wird. Ob das stimmt, weiß natürlich kein Schwein. Oder, ne, deswegen musste ich eben so schmunzeln, als wir die Szene auf dem Fahrrad hatten. Und in der Situation, also es war wirklich schon so, Meldungen gingen an die Presse raus, ne, so sieht's aus jetzt in Wirklichkeit. Wochen, Monate vorher hat er im Prinzip nach außen ein gut Wetter gemacht, damit auch nicht alle abspringen. Weil ohne Top-Fahrer kannst du ja dann auch nicht wieder einen neuen Sponsor an die Leine holen. Und dann kam auf einmal das Team, und nicht das Team, die Firma Education First, ja, auf den Plan und hat sich da als Sponsor angeboten. Und CCC, also mit denen stand er auch in Verhandlungen damals. Mhm. Und musste dann die Entscheidung treffen, CCC oder Education First, und hatte von Education First eigentlich den schlechteren Deal. Also die wollten, glaube ich, nur ein Jahr am Anfang machen und er wollte 3 Jahre haben, auch von Planungssicherheit, und hatte dann die CCC-Alternative und hat den Education First-Leuten dann, obwohl es eigentlich so das Wasser nicht nur bis zum Hals, sondern wahrscheinlich bis zum Scheitel schon fast stand, gesagt, pass auf, wir brauchen 3 Jahre, mit einem Jahr, das verschiebt das ganze Problem alles nur, und hat dann den Deal mit Education First gemacht. Und das hat mich jetzt, als ich das die Tage gelesen habe von CCC, dann auch wirklich so irgendwie im Nachhinein die Bestätigung zu bekommen, dass man damals die richtige Entscheidung getroffen hat, würde mich jetzt als Jonathan Waters gerade, ohne dass man jetzt das, die CCC-Leuten was Schlechtes wünscht, irgendwie sehr, sehr zufriedenstellen. Glaube ich.
Ja klar, vielleicht auch ein bisschen der Situation geschuldet.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also klar, ne, CCC hat jetzt im Moment wahrscheinlich auch Pech, das muss man auch sagen. Aber nichtsdestotrotz, er hat dann einfach damals aufs richtige Pferd gesetzt. Er beschreibt auch Doping relativ eindeutig, wie es dazu gekommen ist und aus welchen Gründen er jetzt heute diese Anti-Doping-Haltung so ein bisschen fährt. Und eine schöne Stelle möchte ich noch vorlesen. Und zwar geht es da, ich meine, um seine erste Teilnahme bei Paris-Roubaix. Auch in seiner ersten Saison. Das müsste gewesen sein, ich meine, irgendwas 94 ist er noch nicht da gefahren. 95, 96, denke ich, müsste das gewesen sein, die er bei Paris, 96 noch nicht, 97, wird hier nicht aufgeführt. Aber es muss in diesen Jahren gewesen sein. Und er wird halt komplett abgehängt. Ne? Also wirklich, ich würde nicht als Erster über die Ziellinie fahren, wie ich es mir erträumt hatte. Plötzlich war ich wieder da, wo ich angefangen hatte. Fuhr wieder mein erstes Rennen als 12-Jähriger. Ich war der schlechteste, mieseste, langsamste, schwerfälligste Fahrer im Feld der Profis. Ich fuhr bergab wie ein Kletterer und bergauf wie ein formschwacher Sprinter. Angespornt von einem unbestimmten Ehrgefühl kämpfte ich weiter Richtung Ziel, schäme mich aber jedes Mal, wenn ein Teamwagen mich passierte, um die Fahrer einzuholen, die tatsächlich noch im Rennen waren. Wie konnte ich dermaßen schlecht sein? Was stimmte nicht mit mir? Ich nahm an, ich hatte einfach nicht das Zeug zum Profi. Ich war einfach nicht so gut wie diese Jungs, nicht mal annähernd. Leider gab es einen großen Unterschied zu meinen ersten Rennen als Kind. Diesmal hatte ich trainiert, und zwar hart. Ich hatte die nötigen Arbeit investiert. Ich hatte mein Bestes getan und trotzdem war es nicht annähernd genug. Ich kroch weiter dahin und fuhr schließlich zu einem recht ulkig aussehenden, ziemlich zornigen Belgier auf, der für die berühmte Onche-Mannschaft fuhr. Wir fuhren gemeinsam weiter, wechselten uns schweigend auf den letzten 15 Kilometer des Rennens in der Führungsarbeit ab, beide bedrückt, beide abgehängt. Schließlich kamen wir ein wenig ins Plaudern und versuchten, unsere Lage herunterzuspielen oder vielleicht einen Grund für unser Scheitern zu finden. Der Belgier erklärte, er sei gerade von einer Knie-OP zurückgekommen und noch nicht wieder bereit für ein Rennen wie dieses. Ich hatte leider keine solche Entschuldigung. Ihm hat sie das komplette Knie repariert. Mich hingegen hatte eine kleine Grippe erwischt. Meine Ausrede war nicht gerade überzeugend, seine schon. Es war mitleiderregend. Ich war der schlechteste Radprofi der Welt. Lediglich ein angepisster Belgier, der gerade eine Knie-OP hinter sich hatte, machte mir den Titel streitig. Wie auch immer. Wenigstens gewann ich an diesem Tag einen neuen Freund. Ach ja, der Name meines neuen belgischen Kumpels? Johan Brunel. Da hatte er das erste Mal Kontakt mit seinem späteren, ich will nicht sagen Gegenspieler, aber ich sag mal so, seinem Chef und danach gegen, ne, also sie sind nicht nur Freunde gewesen. Das Verhältnis zu Armstrong ist ja auch von einer wirklich schon mittlerweile gepflegten Antipathie, wobei er in dem Buch auch an, zumindest gegen Ende sagt, vielleicht können wir später irgendwann nochmal darüber sprechen. Er sagt auch an einer Stelle im Buch, dass Armstrong mit ihm geredet hat, ihm gesagt hat, ich hoffe, du machst da kein Buch draus. Ob das stimmt oder nicht, möge mir jetzt mal dahingestellt sein. Das fand ich, war jetzt eine sehr, sehr schöne Stelle aus dem Teil des Buches, wo er über seine aktive Zeit geschrieben hat. Also wie, um seinen Schreibstil auch so ein bisschen zu vergleichen. Bei ihm ist auch immer so ein Auf und Ab gewesen. Dann ist er wieder in die Staaten zurück, weil er doch nicht richtig Fuß gefasst hat. Und ja, diese Doping-Geschichte, also jetzt mittlerweile, ne, Team Education First ist ja auch ein Team, was sich dem Anti-Doping-Kampf geschrieben hat. Er war auch wie Vigilius ein Fahrer, der von Natur aus einen erhöhten Hämatokritwert hatte. Also er hatte so eine Genehmigung, den Wert von 52 haben zu dürfen, was ihm gar nicht so viel gebracht hat sozusagen, weil am Anfang seiner Karriere ja alle hoch bis auf 60 gedopt waren, sagt er. Und da war für ihn dann eh alles aus. Später dann, als die Rennen durch den biologischen Pass für ihn angenehmer wurden, weil er mithalten konnte, war es halt so, dass Fahrer, die vorher irgendwie mit vorne rumfuhren, auf einmal nur noch komplett hinten dranhingen. Und er beschreibt auch, wie es so wohl der Fall war, dass die Fahrer, nachdem sie ihren Hämatokritwert hochgepusht hatten, auf einmal nicht mehr, dass die Fähigkeit des Körpers, die Blutkörper, die roten Blutkörperchen nachzubilden, dann auch nicht mehr so ausgeprägt war, wie es bevor sie sich gedopt haben wäre. Auch ein Gedanke, den ich so vorher noch nicht gehört hatte. Ob es stimmt, mag ich das mit einem Fragezeichen versehen. Und ja, also ne, wie ich gesagt, diese drei Phasen immer sehr, sehr schön beschrieben. Ich habe noch eine schöne Stelle, die ich wollte. Sag du mal was ist so das, was du an Jonathan Wouters daran denkst, oder wenn der Name fällt?
Irgendwie so ein Tausendsasser, also der so ganz viele Sachen gemacht hat, aber ja, erst richtig ins Rampenlicht getreten ist, natürlich nicht als Fahrer, sondern als Teammanager später, und ja, so ein bisschen einen anderen Weg geht als alle anderen Teams.
Eine Stelle, da geht es darum, dass er bei welchem Rennen war es denn jetzt? In den USA, glaube ich. Ich glaube, irgendein Colorado, in Colorado fuhr es. Und er war damals Sprecher der Teamleiter. Und er hatte halt mit Pat McQuaid immer so eine gepflegte Auseinandersetzung. Also sie waren sich jetzt nicht immer grün, aber konnten zumindest auf einem persönlichen Level miteinander sprechen. Ohne dass das, also man sah das sehr professionell. Und dann beschreibt er, wie er bei diesem Rennen in Colorado einfach Pat McQuaid gesagt hat, pass mal auf, ich fahre im Teamwagen, fahr doch einfach bei mir mit. Dann haben wir einfach ein paar Stunden, wo wir in Ruhe miteinander sprechen können, wo uns keiner dazwischen funkt, wo nichts passieren kann. Und wo man vielleicht auch mal manche Sachen ausräumen kann. Ne? Was ich einfach als Ansatz auch sehr, sehr gut fand. Hinten im Auto saß noch, ich lese das jetzt auszugsweise, mein Mechaniker an diesem Tag war, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Jeff Brown. Jeff war auch Lance Armstrongs Mechaniker auf dem Höhepunkt der US Postal Arena. Jeff war durch nichts mehr zu schockieren. Während all der Jahre, in denen er an Rädern herumgeschraubt hatte, hatte er alles gesehen. Ich glaube aber, selbst er war ein bisschen nervös bei der Aussicht, volle 6 Stunden in einem Auto angeschnallt zu sein, in dem sonst niemand saß, außer Pat und mir. Bla 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 bla. Und es ging dann um den Teamfunk, der ja damals auch eine Diskussion, damals in Diskussion stand. Und dann ging es auch um die Diskussion, ob man jetzt einen dritten Namen als Sponsor einführen kann, um mögliche Einnahmen zu generieren. Während Pat und ich in der 2- und 3-Namen-Debatte erneut die Hörner rieben, erwachte der Tourfunk knisternd zum Leben. Achtung, informieren Sie Ihre Fahrer, dass eine Meile ein gefährliches Viehgitter wartet. Ich wandte mich an Pat. Nun, ich würde meine Jungs gerne darüber in Kenntnis setzen, sage ich, aber da Funkkontakt mit den Fahrern bei Rennen dieser Kategorie verboten ist, darf ich das leider nicht. Pat murmelte etwas darüber, dass der Rennveranstalter uns viel früher hätte warnen sollen, vermutlich damit wir dann mit einem unseren Autos einmal gefahrlos durchs Fahrerfeld fahren und aus dem Seitenfenster brüllen konnten, dass ein Viehgitter nahte. Als wir zu besagten Viehgitter kamen, stürzten einige Fahrer von Spider-Tech, dem Team von Steve Bauer. Schwer. Beide mussten mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Verständlicherweise war Steve wütend. Er wusste auch, dass Pat bei mir im Auto saß. Steve fuhr neben uns und fing gleich an, Pat zu beschimpfen. Er brüllte, dass Pat ein verdammter Idiot wäre, weil er den Funk in kleinen Rennen verboten hätte und dass dieser Scheiß immer wieder passieren würde, bis die UCI endlich ihren Kopf aus ihrem eigenen Arsch gezogen hätte. Im Auto wurde es still. Jeff saß hinten und versuchte leise, seinen Apfel zu kauen. Oder vielleicht verschluckte er ihn auch gleich ganz. Ich finde dieses Bild einfach sehr schön, wie Steve Bauer einfach nur so rüberschreit und ja, sozusagen seine Meinung zu Pat McQuaid dort äußert. Es gibt noch eine ganz interessante Passage, wo es darum geht, dass über Huschtoff spricht er auch, ich will nicht sagen viel, aber eigentlich ist Huschtoff wohl nicht so sein bester Freund, ne, damals beim Cervelo-Team gewesen, als Weltmeister dort eingekauft worden, oder, nee, er ist Weltmeister geworden, konnte dann leider nicht mehr Geld bekommen, aber er hatte mit ihm Probleme, aber was ich ganz interessant fand, er hat ihn immer so für seine Professionalität gelobt. Und hat gesagt, ne, also bei allen Missverständnissen und bei allen Problemen, die wir miteinander hatten, er war immer ein sehr, sehr professioneller Fahrer und das hat sich nie auf seine Leistung ausgewirkt, was ich als jemand, der Thor Huschhoff durchaus auch positiv in Erinnerung hat oder ihn gerne fahren sah, finde ich das eine schöne Bestätigung des Bildes. Er spricht dann aber, und ich komme jetzt nicht mehr aufs Jahr, das wirst du aber wahrscheinlich noch wissen, über die Paris-Roubaix-Teilnahme. Und zwar beschreibt er da sehr, sehr, sehr gut in dem einen Jahr, was mal, wie heißt der andere denn? Van Marke. Weißt du noch Van Marke?
Van Sommeren.
Nee, Van Sommeren? Was, Van Sommeren?
Der hat gewonnen als Außenseiter.
Ja, war das dann beim Team Education First auch? Ja, dann war es Van Sommeren.
Genau.
Das war... Dieses Rennen beschreibt er, genau, Johann van Sommeren. Dieses Rennen beschreibt er wirklich sehr, 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 sehr detailliert. Das war 2007, genau.
Nee, es war später, glaube ich, 2011 oder 2012.
Warte mal, 2011, Paris-Roubaix, Top Results 2011. Nee, dann war das jemand anders. War das nicht Sepp van Marke?
Ja, der ist da auch mal vorne reingefahren. Also es ist Van Summeren hat 2011 gewonnen und Van Marke war 2013 Zweiter, ist mit Cancellara damals alleine ins Velodrom gefahren, aber 2011 ist Van Summeren auch für Team Garmin gefahren.
Aber das habe ich jetzt ganz anders in Erinnerung. Also, warte mal, wann war das denn? Und Van Summeren 2011 hat gewonnen. Meinte ich das denn? 2011 für Team Garmin. Ja, da muss das Jahr gewesen sein, auf jeden Fall. Fakt ist, es war so, dass dann Van Summeren mit einer Gruppe weggefahren war und Ausreißergruppe und Cancellara hinter denen sozusagen her, also erst hat er alle seine Fahrer aufgebraucht, wie man das dann so macht, und ist dann wiederum irgendwann mal alleine hinterher gestiefelt und Thor Hushovd ist dann im Weltmeistertrikot ihm auf dem Rücksitz, ne, also hat sich hinten dran gehängt. Und hatte natürlich dann dadurch, dass sein Mann vorne war, war er nicht irgendwie genötigt, da jetzt mit Führungsarbeit zu leisten. Und aber hatte irgendwie so den Drang, ja, er wollte schon mithelfen, weil für ihn war es natürlich auch eine einmalige Chance, vielleicht Paris-Roubaix zu gewinnen. Ne? Im Endsprint mit, wenn er die ganze Zeit dranbleiben könnte, im Endsprint mit Cancellara, wäre es ja zumindest nicht komplett irgendwie unmöglich gewesen, da zu gewinnen. Und bekam dann von seiner Teamleitung, also von Wouters, erstmal so die Ansage, nee, du führst nicht mit, du hängst dich nur hinten dran. Und war dann auch ein bisschen angepisst, aber hat sich dran gehalten. Und er beschreibt dann sehr, sehr gut, Wouters so eine Rolle als jemand, der vielleicht noch gar nicht so lange in dieser Rolle ist, eines Teamkapitäns, eines Teamleiters. Ja, wie es dann, wie du so selber unter Druck stehst und da die Entscheidung treffen musst, was machst du jetzt, ne? Gehst du in die eine Richtung, gehst du in die andere Richtung? Und er hat dann einfach aus dem Bauch heraus sich für den damaligen absoluten Außenseiter Van Summeren entschieden und hat gesagt, nee, du hängst dich nur hinten dran, du machst nichts, du machst nichts, du machst nichts. Und ja, Van Summeren hatte dann am Ende noch einen Platten und hat es dann aber trotzdem irgendwie ganz knapp geschafft, das Rennen zu gewinnen und ja, eine richtige Entscheidung getroffen. Hushovd war natürlich nicht amüsiert, aber was will man machen? Und was ich auch gar nicht wusste, er beschreibt auch in dem Zusammenhang wirklich sehr, sehr gut, wie wichtig Andreas Klier für ihn war. Also ein Fahrer, der ja damals auch in dem Team war und der als jetzt nochmal beschrieben Captain de la Route da unterwegs war und sehr viel über das Rennen natürlich aussagen konnte und ihm sehr geholfen hat. Also Andreas Klier, ganz, ganz wichtiger Fahrer für ihn. Dann beschreibt er noch zwischendurch Bradley Wiggins, der ja auch im Prinzip von ihm mitentdeckt wurde. Er bezieht sich da wirklich auf ganz alte Rennen, wo er schon damals gesagt hat, okay, selbst wenn er vom Bahnrad, von der Bahn kam, ne, er ist als Jugendlicher oder als junger Fahrer, ich weiß nicht, ob es mehr die Tour de, wie heißt das, Lavendie?
Lavenir.
Lavenir. Oder bei einer anderen Rundfahrt, ne, wo er dann auch schon in sehr jungen Jahren dann mal in den Bergen mitgefahren ist und wo man da eigentlich dann schon sehen konnte, okay, das kann auch jemand werden, der bei den Großen mitfahren kann und ja, wie er ihn mitentdeckt hat oder dann in seinem Team mitgeformt hat und eben dann vom Team Sky 2010 weggekauft wurde. Ne, auch so eine Geschichte, wo er einerseits Verständnis für hat, aber andererseits natürlich, genau 2003 war das bei der Tour de l'Avenir. Wo er natürlich jetzt nicht uneingeschränkt glücklich drüber war, aber andererseits dann auch das verstehen konnte. Ja, und so zieht sich das eigentlich die ganzen durch das ganze Buch, diese Geschichten. Ne? Und das ist, wie ich finde, sehr, sehr ansprechend und nett geschrieben. Auch wieder muss man dem Verlag oder die haben ja wahrscheinlich den Übersetzer ausgewählt oder den Übersetzer wirklich hoch anrechnen, gut übersetzt. Viel, viel angenehmer zu lesen als jetzt zum Beispiel das Buch von Eric Decker. Eher so auf dem Charles Vigilius Niveau, würde ich sagen. Nur dadurch, dass er halt auch noch ein bisschen was über diese Teamzeit, Zeit als Teamleiter mitgibt, finde ich das noch mal eine Ecke lesenswerter oder interessanter. Wobei ich zwischen den beiden Fahrern eindeutige Parallelen sehe und Charles Vigilius auch als, die sind ja auch zusammengefahren, als Freund oder als er und Clear werden sozusagen am Ende nochmal als Fahrer Dank ausgesprochen, wie sie ihm geholfen haben und wie sie füreinander da waren. Ja, du hattest mal, glaube ich, in einer der letzten Sendungen erwähnt, dass ihm auch noch Vorwürfe gemacht werden bezüglich des Dopings, dass er nicht alles ausgepackt hat.
Habe ich das richtig erinnert? Ja, was in seinem, also in seinem eigenen Team gab es ja jetzt zum Beispiel wieder einen Fall von einem Nachwuchsfahrer, der aber erst dieses Jahr geholt wurde. Und da sagen halt auch viele, dass da vielleicht was im Argen liegen könnte.
Meint, ist das denn bezogen auf das Ganze? Also ich, also er selber sagt ja auch, ne, oder so interpretiere ich zumindest seine Aussagen in dem Buch, dass er schon das Ziel jetzt für sich ausgesprochen hat, dass er möglichst den jungen Fahrern eine dopingfreie Zukunft ermöglichen möchte. Ne? Und,
ja. Aber woran sich halt auch viele Leute so reiben, was man letztes Mal auch schon gesagt habe, dass da dann Leute als, oder dass halt Fahrer von Leuten trainiert werden, die eine dunkle Vergangenheit haben.
Mhm. Ja, ihr sagt an manchen Stellen, wird das auch so ein bisschen angedeutet, dass er halt sagt, okay, wir können einfach nicht von heute auf morgen so viel Wissen, so viel Knowledge, die auch Doping betrifft, aber auch vor allen Dingen den Radsport als solches betrifft, kannst halt von heute auf morgen nicht aus dem Hut zaubern. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das richtige Argument ist oder ob man sagen muss, okay, besser mit keinen Leuten als mit den falschen Leuten. Ich weiß es nicht, kann ich für mich jetzt gerade noch gar nicht entscheiden, welche Aussage da die richtigere wäre. Aber ja, es ist definitiv eine schwierige Frage. Also ich glaube, ich nehme ihm zumindest durch dieses Buch ab, dass er es möchte, dass er den jungen Fahrern eine Zukunft ohne Doping ermöglichen möchte und ihnen auch die Möglichkeit gibt, nicht vor die Entscheidung gestellt zu werden, fahre ich jetzt vorne mit oder und dope dafür oder fahre ich nicht vorne mit und lass es sein. Das nehme ich ihm schon einigermaßen ab, das Buch. Also, und jeder, der sich an dieser Frage interessiert, an der Frage interessiert ist, kann ich das auch wirklich nur empfehlen, das Buch. Also, ja, also ich habe es nicht bereut, die Zeit da rein investiert zu haben.
Klingt vielversprechend.
Ja, ja, vor allem, ich finde, das ist nicht nur, also ich kenne jetzt kein Buch, eine wichtige Geschichte noch, muss ich gleich erzählen. Ich finde nicht nur die aktive Zeit, sondern auch die Zeit danach, ne, die Zeit als Teamleiter, die, als ich so die Kapitel durchgeguckt habe, ne, also so Inhaltsverzeichnis, dachte ich, wow, das nimmt aber viel Zeit in Anspruch. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich warum. Also man hätte es vielleicht sogar in zwei Bücher aufteilen können. Was ich sehr, sehr interessant fand, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle finde. Es gab mal, als er gerade als Teamleiter angefangen hat, das muss dann 2003. Also ich sag mal zwischen 2003 und 2008 gab es mal einen relativ neuen Menschen in der Organisation des Giros, der wirklich für damalige Verhältnisse bahnbrechende Ideen hatte oder bahnbrechende Vorschläge. Und das fand ich sehr, sehr interessant zu lesen. Und zwar kam es dazu, dass von Seiten des Giros vor die Idee herangetragen wurde an diesen Verband der Teamleiter, dass man etwas machen möchte, was im ersten Moment jetzt so völlig irre klingt. Und zwar, dass man sagt, warte mal, ich guck mal, na, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr, dass man sagt, wir möchten unser Geld teilen. Und zwar, wir machen es so, ihr beteiligt uns daran, an dem, naja, wie soll man sagen, also ihr schickt uns die besten Fahrer zum Giro und ihr werdet von uns sozusagen, das, was heutzutage in so Filmen wie dem von Team Movistar oder auch anderen, ne, also dieses Drumherum, was ja noch viel interessanter oder was heutzutage viel ausgeprägter ist, Hintergrundberichterstattung und so weiter und so fort, möchten wir viel, viel mehr machen und im Gegenzug werden wir euch dann an 50% der Einnahmen beteiligen.
Ja,
also,
klingt interessant.
Und das wurde von ihm dann vorgeschlagen und das wurde dann auch in dieser Vorstellung bei dieser, wie nennt man das, AIGCP-Sitzung wurde vorgestellt und insbesondere, warte mal, ich gebe, genau hier, die wenigen handfesten Punkte, packende Filmaufnahmen, also die Vorstellung, es geht jetzt um die Vorstellungen, von Michele. Die wenigen handfesten Punkte, packende Filmaufnahmen, digitale Inhalte vom Leben hinter den Kulissen zu produzieren, die Radprofis zeigen, wie sie für den Giro trainieren, am Giro teilnehmen, waren wichtig. Zudem gab es die Erwartung, dass die Spitzenfahrer und die Teams auf ihren diversen Kanälen über den Giro sprechen und als das beste Rennen promotet wurden. Im Gegenzug würden die Teams 50% aller Einnahmen aus den Medienrechten erhalten, die mit dem Giro erzielt wurden. Obwohl es hier nicht um Beträge auf ASO oder Tour de France Niveau ging, handelt es sich doch um eine beträchtliche Menge Geld. Bedenkt man, dass die meisten Teams derzeit eine Startgebühr von $60,000 für den Veranstalter erhalten. Wenn sie den Giro oder die Tour fahren, waren es sogar gewaltige Summen. Ja, und was wurde gemacht? Es wurde natürlich abgelehnt. Und wenn man sich das so überlegt, dass das eigentlich schon sehr, sehr, sehr gut das beschreibt, was ja heute völlig gang und gäbe ist. Ne? Also klar, die Giro wird jetzt von den Fahrern nicht als und den Teamleitern nicht als das beste Rennen der Welt bezeichnet, ne? Aber diese Hintergrundberichte, dieses Drumherum, das ist ja das, was heutzutage völlig normal ist. Ne? Und ja, das fand ich schon sehr, sehr bezeichnend, ne? Oder fand ich auch sehr, sehr mutig vom Giro. Es fing dann an, dass die französischen Teams natürlich nicht den Giro so über die Maßen pushen wollten im Vergleich zur Tour. Und dann so, ne, das Übliche haben wir noch nie gemacht und so weiter und so fort. Ne? Also er beschreibt dann auch an diesen Stellen sehr, sehr gut die Problematiken, die so Teams mit sich bringen. Ne? Also dass man quasi nur von der Hand in den Mund lebt, dass ein Team als solches keinen Wert hat, weil der Name immer geändert wird und verkauft wird und so weiter und so fort. Ja, wenn das alles jetzt ein bisschen wirr klang, es ist einfach sehr viel oft in dieses Buch reingepackt. Und ich bin jetzt natürlich auch thematisch ein bisschen hin und her gesprungen, auch in den Stellen, die ich vorgelesen habe. Ich hoffe, ich wollte euch nur möglichst viel davon so irgendwie in kurzer Zeit zeigen, was es alles gibt in dem Buch. Und ja, ich habe es nicht bereut. Ich kann es wirklich jedem, der sich nicht nur für die aktiven Profis, sondern auch so ein bisschen für das Drumherum dahinter interessiert, ans Herz legen. Erschienen ist es und auch uns zur Verfügung gestellt, das jetzt hier so transparent und so weiter, im Covadonga Verlag. Ich guck gerade, ob ich den Preis auf die Schnelle finde, der es kostet. Das hatte ich doch hier eigentlich verlinkt. Wird so, also ich habe es in der digitalen Version. Ansonsten kostet das schöne broschierte 384 Seiten 18 Euro. Ist jetzt im Februar erschienen. Werde ich verlinken an dieser Stelle. Vielleicht, wenn, falls ihr euch dafür interessieren solltet, ich werde bewusst nicht den Amazon Link hier verlinken, sondern direkt zu Covadonga Verlag. Ich finde gerade bei so einem kleinen Verlag und der sich dann doch so auf unsere Nische spezialisiert hat, da möchte ich lieber den, auch wenn wir vielleicht bei dem Amazon-Link etwas verdienen würden, wenn wir den da irgendwie richtig taggen und so weiter und so fort, finde ich an der Stelle, verzichte ich da gerne drauf und möchte euch direkt zum Covadonga Verlag weiterverleiten, als es über Amazon zu machen. Ich denke, da stoße ich hoffentlich auf offene Ohren. Wenn ihr es bei Amazon bestellen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Das ist ja keine Frage. So, Jonathan Waters, also Daumen hoch für diese Biografie bisher. Und du hast Fernsehen geguckt. Du ja, arbeitest beim Fernsehen, dann guckst du auch Fernsehen.
Ich habe mir jetzt, also mittlerweile gibt es ja diesen zweiten Teil auch dieser Lance Armstrong Dokumentation, Lance von ESPN, wo wir jetzt das beim letzten Mal schon ein bisschen angerissen hatten und das mit Spannung erwartet hatten, habe ich mir dann beide Teile dann mal angeguckt und ja, also bin für mich so persönlich zu dem Schluss gekommen, dass ich ein bisschen enttäuscht bin und andere Erwartungshaltung daran gehabt hätte, weil mir fehlt bei dieser ganzen Dokumentation, also sind viele vielleicht auch so kleine Details dabei, die man so nicht kannte, aber mir fehlt der Ansatz, die Geschichte neu zu erzählen oder irgendwas Neues aufzuzeigen, weil die grundlegenden Kernaussagen der Dokumentation, einmal die Geschichte von ihm und dann auch die Charakterzüge von ihm, waren denjenigen sicherlich schon bekannt, die sich mit Radsport auseinandersetzen. Mhm. Also es ist eher etwas für Leute, die sozusagen das nicht so nah verfolgt haben vielleicht oder denen diese ganze Geschichte nicht mehr so bewusst ist. Also im ersten Teil fängt es halt damit an, dass ganz viel über seine Kindheit irgendwie berichtet wird, wie er von seinem Stiefvater schlecht behandelt wurde, pipapo etc., wie er dann vom Triathlon irgendwann zum Radsport gekommen ist. Und was ich auch so nicht wusste, dass er halt von frühester Jugend an im Prinzip schon aus den U-Klassen schon mit diesen ganzen späteren Teamkollegen, unter anderem halt auch mit Jonathan Waters, da zusammengefahren ist und die ganz viel gemeinsam damals auch gemacht haben. Beispielsweise bei Motorola damals war das so, da waren die halt alle am Comer See irgendwo untergebracht und Armstrong war dann halt mit 21, 1993 schon Weltmeister geworden. Und alle wohnten irgendwie so in Doppel-Apartments. Nur er hatte natürlich seine eigene Villa dann schon, weil er halt der Weltmeister war. Und damals waren halt schon alle dann quasi so ein bisschen neidisch auf ihn. Ja, und dann geht's halt weiter. Es wird halt so chronologisch erzählt in der Geschichte. Immer mit Interviews auch, wie das Ganze sich von bis dann 2013, das ist spielt dann später im zweiten Teil erst, zugetragen hat, wie es dann vom Aufstieg zum Fall kam und ja, was einem dann nur wieder so klar wird, ist halt, dass dieses ganze Comeback dieses Fass erst zum Überlaufen hat bringen lassen. Also und der Kasus Knaxus daran war eigentlich die Geschichte mit Floyd Landis, dass damals so war, ja, Floyd Landis wurde nach 2006 dann der Tour de France-Sieg aberkannt und der hat sich dann halt irgendwann gesagt, ja, wir haben alle dasselbe getan, beziehungsweise Armstrong kommt sogar noch wieder zurück in den Radsport, dann habe ich auch eine zweite Chance verdient, mache auch ein Comeback und hat halt angefragt bei Johan Bruyneel, ob sie ihn nicht im Team aufnehmen würden. Und Bruyneel in der Dokumentation erzählt halt aus seiner Sicht, sie konnten ihn nicht im Team aufnehmen, weil sie dann keine Wildcard für die Tour de France bekommen hätten. Aber ja, ob das so stimmt, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und dann hat sich natürlich Floyd Landis abgewandt. Und was hat er gemacht in seiner Verzweiflung? Der hat begonnen, E-Mails mit Details aus seiner Zeit bei US Postal an die US-Anti-Doping-Agentur zu schreiben. Erst eine und irgendwann hat er sich dann überlegt, damit er glaubwürdiger wird, hat er halt dann zig, weiß ich nicht, Dutzende E-Mails mit Details, also wie man es nicht detaillierter beschreiben kann, da an die Anti-Doping-Agentur geschickt und das brachte diesen ganzen Turm ja erst zum Einstürzen. Und ja, was eigentlich so die Lehre daraus ist, oder ja, man sieht halt, dass der besagte Lance Armstrong eigentlich nichts gelernt hat, oder dass es immer noch trotz dieses Geständnisses im Prinzip der Mensch mit denselben Charakterzügen ist, die er als in der Zeit von 99 bis 2005 hatte. Also, er hat sich zwar danach auch bei allen oder vielen Leuten mit denen gesprochen, sich bei denen entschuldigt, aber die Andreos beispielsweise, also Frankie Andreo, der sollte mal Experte beim Fernsehen werden für die Tour de France und da wurde halt auch Lance Armstrong angerufen und gefragt, ja, wen könnte man dann als Experten nehmen und da hat er ihn sozusagen geächtet. Deswegen hat er den Job beispielsweise nicht bekommen und so hat das mit ganz vielen Leuten gemacht, schamlos seine Macht ausgenutzt, beispielsweise Greg LeMond, der irgendwann sich negativ über ihn geäußert hat. Der war auch zur gleichen Zeit, hatte der eine eigene Fahrradlinie bei Trek, als Trek Sponsor von US Postal war. Den hat er da halt rausgeekelt und ihm sein berufliches Einkommen sozusagen weggenommen, dadurch, dass er ihn bei Trek hat rauswerfen lassen. Und so, diese Liste lässt sich beliebig mit all möglichen Leuten fortsetzen, die halt irgendwie gegen ihn aufbegehrt haben, hat er einfach klein gehalten, weil er es konnte. Diese Falle, in der Radsport damals steckte, war halt einfach die, dass bei der UCI mit Hein Verbrüggen jemand saß, der den Radsport aus seiner Sicht beschützen wollte, was aber letzten Endes ihm geschadet hat, weil einfach diese Geschichte des Krebsbesiegers, der zurückkommt und die Tour de France, das härteste Sportereignis der Welt, siebenmal gewinnt, so groß ist,
ja, dass es den Radsport... zu gut, um eigentlich wahr zu sein, ne? Fast.
Genau, den Radsport auf eine Bühne hebt, die er vielleicht so sonst nie bekommen hätte. Aber dafür wurden halt Grenzen überschritten und nicht nur die UCI hatte halt damals die Kontrolle über den Radsport, sondern auch Lance Armstrong konnte im Prinzip schalten und walten, wie er wollte. Also es gibt diese Geschichte, die Tyler Hamilton da auch in der Dokumentation erzählt, bei Dauphiné 2004, als er Armstrong am Morgen 2 im Zeitfahren besiegt hat, gab es laut Hamilton dann einen Anruf bei der UCI, doch da mal genauer hinzuschauen bei dem Herrn Hamilton. Und dementsprechend kam dann auch das Ergebnis dann irgendwann raus. Also das zeigt, er hatte die totale Kontrolle im Prinzip über das, was andere taten, was sie tun durften, und konnte seine Rivalen mehr oder weniger kontrollieren. Und was mir persönlich halt auch so sauer aufstößt, wie er halt heute noch darüber spricht. Also tut halt so, als wäre das, was er in 10 Jahren eingerissen hat, mit 2 Worten Entschuldigung gut zu machen. Mhm. Und es ist halt, in den Interviews kommt es halt immer noch so raus, es geht nur um ihn und nicht um den Radsport an sich. Also er sagt, ja, ihm sind durch diese ganzen justiziablen Belangungen irgendwie 80 Millionen oder Dollar an Einnahmen, möglichen Eingaben durch die Lappen gegangen. Aber ganz richtig sagt dann jemand, so ein US-Amateurfahrer, der auch damals mal in der Jugend mit ihm zusammengefahren ist, ja, du fragst ja auch, ein Bankräuber sagt ja auch nicht, nachdem er erwischt wurde, ja, mir sind jetzt gerade 5 Millionen Einnahmen durch die Lappen gegangen, weil ihr mich erwischt habt.
Blöden Bullen. Ja, und vielleicht kurz, damit du zu Luft kommen kannst, 2 kurze Anmerkungen oder Ergänzungen. Ich glaube, Ergänzungen trifft das ganz gut, weil ganz vieles, was du jetzt beschrieben hast, habe ich ja gerade aus der anderen Perspektive gehört. Wouters beschreibt einmal, wie er wirklich nachdem, ich kann es jetzt zeitlich nicht genau zuordnen, aber es muss wohl eine Phase gegeben haben, wo sich andere wirklich um Floyd Landis massiv Sorgen gemacht haben. Also wo es schon darum ging, dass er fast suizidal sei. Und wo er auch zu denen gehörte, die Floyd Landis da massiv unterstützt haben und irgendwo versteckt haben und abgeschottet haben von allem. Und zum Zweiten Armstrong, der Patron sozusagen, ganz zu Anfang zu der Zeit bei US Postal, fuhren sie irgendwie ins erste Trainingslager. Und da ging es auch darum, dass der damalige Teamchef, das war glaube ich damals noch nicht Jan Brunel, irgendwie Trainingsrunde geplant, ne? Und ja, hier, ne, alle fahren lang, alle fahren die Straße lang und dann so, ja, wir biegen gleich links ab. Und Armstrong sagt, nee, wir fahren geradeaus. Ja, wir biegen jetzt gleich alle links ab. Und was macht Armstrong? Fährt mit seinen Kumpels, die er schon sehr, sehr lange kennt, so George Hinkepie und so, fahren einfach geradeaus weiter. Und damit war die Diskussion dann auch beendet, ne? Also es war, das war sozusagen, das war für Wouters, so wie er es beschreibt, so der Wendepunkt. Ab dem Zeitpunkt war Armstrong wirklich der alleinige Herrscher mit Brunel über dieses Team. Und da gab es dann auch keine Diskussion mehr. Und als Vigilis dann 2. geworden ist bei der Dauphiné de Libéré, nicht Vigilis, Wouters, 2. geworden ist bei der Dauphiné de Libéré und auch mit Bestzeit das Bergzeitfahren gewonnen hat. Das war eigentlich auch eher ein Versehen. Also er hat da wirklich die Zeit von Charlie Gaulle pulverisiert. Und hat dann das Bergzeitfahren zum Ventoux hoch gewonnen, allerdings auch nur, weil irgendwie, ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, ist ja schon länger her, dass ich diese Stelle gelesen habe, aber Brunel und Armstrong waren einfach total angepisst von ihm, weil er irgendwie aus Versehen mehr oder minder ins Liedertrikot gefahren ist und nicht Armstrong. Und deswegen haben sie ihm gesagt, ja, jetzt muss das Ding auch abschießen und haben ihn dann sozusagen dazu fast genötigt, das Zeitfahren zu gewinnen, wo er also um sein Leben gefahren ist. Und haben dann auf der letzten Etappe, wo es einfach darum ging, dass jetzt diese Führung zu verteidigen, eine Strategie an den Tag gelegt, wo Wouters schon von vornherein gesagt hat, so kann ich nicht das Trikot zu verteidigen. Weil es ging einfach um irgendwie so eine knüppelharte Bergetappe. Und Vinokourov war der 2. Und anstatt jetzt einfach zu reagieren und wie man es so macht als Leader, das Trikot zu verteidigen, kamen Brunel und Armstrong auf die Idee, ja, wir greifen an, wir attackieren die ganze Zeit als Leader und müssen so einfach noch mehr an Vorsprung herausfahren. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass wir das Leader-Trikot verloren haben. auch nochmal, um das zu unterstreichen, was du gesagt hast, ne, was das für schlimme Menschen sind.
Ja, und was die, also was er halt immer wieder in diesen Interviews anführt, diese Ungleichberechtigung, aber was halt ihn von ja anderen Leuten, klar, die haben auch Schlimmes gemacht, abhebt, aber nochmal ist, dass er die Macht hatte, über den Radsport zu bestimmen und das schamlos ausgenutzt hat. Und das lässt sich halt nie, dann doch irgendwo nicht vergleichen mit anderen.
Ja, wie ist es, ich habe jetzt in einem Artikel gelesen, es ist sein Verhältnis zu Jan Ullrich, also da spricht er ja auch drüber.
Ja gut, also da gibt es in dem zweiten Teil ja kurz vor Schluss sogar diese Szene, wo er dann in dieser Dokumentation anfängt zu heulen und ich weiß nicht, ob das echt ist oder ob das gespielt ist, aber ihn verbindet laut seinen Aussagen sehr viel mit ihm und er liebe ihn.
Ja. Ja, ich sag mal so. Glückwunsch, Jan Ullrich. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt mal vom besten Fall aus, dass Armstrong einfach auch ein sehr berechnender Mensch ist und er einfach auch weiß, was er Jan Ullrich zu verdanken hat. Ne? Denn ohne ihn wäre er als ebenbürtiger Gegner, wäre es auch nicht zu vielen Geschichten gekommen. Und insofern, vielleicht muss man dieses Ich liebe ihn im großen amerikanischen Kontext, vielleicht wird da auch diese Formulierung einfach mal einfacher oder schneller benutzt, als wie wir es jetzt hier tun würden. Und ich glaube, er weiß einfach, wie viel er ihm zu verdanken hat. Vielleicht, ich glaube, das ist ihm zumindestens bewusst, ne, dass ohne Ullrich seine Geschichte auch eine andere nicht so heroisch geworden wäre, glaube ich.
Definitiv, ja. Und ja, das ist, wie gesagt, das ist nur ein kleiner Teil davon, was dann am Ende des zweiten Teils dieser Dokumentation, also es ist schon ein langer Schinken, muss man sagen, der erste Teil, also eine Stunde 30 und der zweite Teil eine Stunde 40 nochmal.
Gut, da ganz ehrlich, da reicht mir jetzt hier deine Zusammenfassung. Dann brauche ich mir das nicht angucken, glaube ich. Das klingt jetzt nicht. Eine vielleicht noch für viele auch entscheidende Frage oder eine interessante Frage. Wie gut ist das Englisch zu verstehen? Ich hab zuletzt noch mal was auf gestern eine Serie auf Englisch geguckt, wo ich sehr, sehr überrascht war. Also, aber dann britisch-englisch, ne? Wo ich wieder sehr überrascht war. Manchmal mache ich das so, ich mache es viel zu selten, aber da war ich wieder überrascht, wie gut ich es dem folgen konnte. Wie ist das da?
Das ist sehr gut zu verstehen. Also zumal auch sehr viele Nicht-Muttersprachler zu Wort kommen. Beispielsweise Jörg Jaksche wird da auch für viele Szenen interviewt.
Ah, okay. Gut, ja, dann für den, der sich das antun will, denke ich mal, nicht viel Neues, aber vielleicht nochmal den alten Wein in neuen Schläuchen genossen und dem Selbstdarsteller nochmal eine Bühne gegeben. Für Armstrong-Fans werden sich's eh anschauen und die anderen. Wenn es euch interessiert, investiert diese 3 Stunden 10. Und ja, es gibt dieses, was war's? Der Sender war ESPN, ne? Vielleicht gibt ESPN, es da
ja.
Eine Möglichkeit, über dieses Probeabo oder diesen Testzeitraum mal beide hintereinander zu gucken. Hinterlasst da mal einen Kommentar, ob das geklappt hat, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass ich es mir antun werde. Gut, dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön euch fürs Zuhören, diese 1/3 Stunde, die ihr euch jetzt Zeit genommen habt. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen über Kommentare. Da sind noch welche gekommen, die ich noch selber kommentieren möchte, wo ich noch gar nicht die Zeit für gefunden habe. Für eure Unterstützung, indem ihr via Amazon über unseren Amazon-Link bestellt, über eure Spenden, die das Ganze hier aufrechterhalten. Moralische Unterstützung. Ich freue mich vielleicht, den einen oder anderen auch am Wochenende zu sehen bei der Veranstaltung, wo ich fahren werde. Wenn das hier veröffentlicht wird, ist es eh zu spät, sich anzumelden und eigentlich ist es auch offiziell abgesagt. Es ist nur eine kleine Runde im privaten Kontext. Und ansonsten bleibt gesund. Kommt jetzt noch durch hoffentlich die letzten Tage oder letzten Wochen dieser schlimmen Pandemiegeschichte. Und ich gehe jetzt die Katze füttern. Die beschwert sich nämlich gerade. Tschüss!
Ciao!